Also pass auf.
Let's all sing Pop Goes the Weasel.
Es ist soweit.
Let's ride.
Pille für den Mann.
Pille
für den Mann.
Carsten Sprengemann.
Beugstiefel lang.
Ja, Pop Goes the Weasel. Nee, ist ja jetzt gut hier mit der Musik. So, Freunde, es ist soweit. Es ist endlich wieder Mike Stieflagenzeit. Denn das Schöne ist ja, was dem Burger das Brötchen, was dem Gin der Tonic, was dem Pilz die Krone, also die Schaumkrone, und was dem Fußball der Schiedsrichter ist, das ist Mike für mich. Ohne den geht's nicht. Und deswegen freue ich mich, dass er jetzt da ist. Der König der Berge, wie ich ihn jetzt nennen darf, denn er ist erfolgreich, motorisiert, durch den Schnee gerutscht. Er kann auf Eis, er kann alles. Er ist einfach, also er ist eigentlich das Schweizer Taschenmesser der Pille für den Mann. Mike Stieflagen, guten Tag.
Hi, guten Morgen.
Boah, jetzt komm mal aus dem Quark, Digga.
Wie geht's dir, mein Schatz? Ich habe gehört, du trinkst schon Tee. Wir haben gerade schon vor Aufnahmestart über Teesorten diskutiert. Ja. Und der Twitch-Chat hat fleißig mitgemacht. Ich habe gelernt, was ein Ostfriesentee ist, weil ich bin in Sachen Tee wirklich eher Richtung Long Island Iced Tea und Tequila unterwegs. Weniger bei...
Boah, der war gut. Tequila.
Das kommt aus dem Chat. Kommt von Lars. und von Bianca. aber
morgens,
ja, ich freue mich.
Tequila.
Das haben wir erstmal Carsten gebrochen. Das ist doch sehr schön. Ich habe gerade eben gesagt, es ist, finde ich, gerade aktuell krass, wie schnell die Zeit fliegt. Also ich freue mich, dass schon wieder Freitag ist und wir über Football reden können. Aber hast du nicht auch gerade so ein bisschen das Gefühl, auch Off-Season-mäßig bedingt, dass gerade, also ist ja schön, weil wir kommen dann näher zum Saisonstart, dass es einfach fliegt?
Ja, vor allem, weil so viel passiert. Das ist ja das Schöne. Weißt du, es gibt ganz viele, die sagen, ja, aber warum macht ihr denn irgendwie keine Pause wie andere? Nee, weil ja wirklich durchgehend was passiert. Sprechen wir heute drüber. Über Baummaßnahmen in Arizona, über... Sandwich-Tüten, die Spieler bewegen sollen, einen Vertrag zu unterschreiben und. Aber erstmal müssen wir über eine Sache sprechen und da bin ich sehr stolz. Ich bin wirklich sehr stolz. Mein kleiner Mike wird immer mehr zu Carsten Sprengemann 2.0. Denn auch du hast einen Pokal im Schnee gewonnen und das freut mich wahnsinnig.
also eine Medaille war es tatsächlich. Es war nur der zweite Platz. Warst du schon mal, also ich kenne eh die Antwort, du warst eh schon überall. Warst du schon mal in Gurgel-Obergurgel? Kennst du das?
Ich weiß, dass Gurgel-Obergurgel, dieses wunderschöne Burghotel, tralala und so weiter und so fort ist. Da war ich aber tatsächlich nicht, ich bin nur durchgefahren.
Krass, also ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Obergurgel. Das ist in Österreich.
Ist das aber bitte geil, wenn du bei, stell mal vor, du schreibst bei Amazon rein, ich wohne in Gurgel-Obergurgel. Da sagen die doch in der Zentrale, genau.
Ja, ich war auch irritiert, ich wusste gar nicht, wie weit das weg ist von München und so weiter. Es war ein Event, was organisiert worden ist von dem DTM-Team Abt zu Beginn der Saison, mit Daniel Abt eben, der ein bisschen erklärt hat, was das Programm der Saison ist, mit Martin Tomczyk als Teamchef, mit den Fahrern Ricardo Feller, Jordan Pepper, Calvin van der Linde, ist jetzt wenig Football, aber es war ein Motorsport-Event. Gehalten im Gurgel-Karat. Das ist so ein Gebäude, das sieht aus wie so aus dem James-Bond-Film gefühlt. Also ich habe mich da wirklich,
du wolltest kleine Katze auf den Arm nehmen und sagen, ich bin hier der Bösewicht. Conny Blofeld.
Und wir waren auf jeden Fall an einem Morgen dann auf dem Berg und haben eine Snow-Challenge abgehalten. Wir wurden zugeteilt in verschiedene Teams. Und das ist, wir so einen kleinen Parcours gefahren auf so Schneemobilen sozusagen. Und die waren gar nicht so einfach zu steuern, weil wenn du links aufs Gas gedrückt hast, musst mit deinem Finger so einen Trigger nach vorne schieben, wenn du links Gas gegeben hast, ist er nach rechts gefahren. Wenn du rechts Gas gegeben hast, ist er nach links gefahren. Da gab es den einen oder anderen journalistischen Kollegen, der hatte damit Probleme. Und wenn du auf beide drauf gedrückt hast, bist du geradeaus gefahren. Und,
hat Eddie das nicht hingekriegt, oder was?
Ich möchte nicht so viel leaken, aber tatsächlich war Eddie Mielke... derjenige, der im Rennen sich gedreht hat und plötzlich mit der Front in die falsche Richtung geguckt hat. Und sein Team ist leider auch ausgeschieden, aber Auch ein Alexander Wölfing hat es geschafft im Finale um Platz 3. Tut mir leid, Alex, dass ich das hier leaken muss. Du bist trotzdem ein toller Typ. Hat es geschafft im Finale um Platz 3. Ich muss das so erklären. 5 Leute waren pro Team. Du bist eine Runde gefahren und dann gab es einen fliegenden Wechsel. Also Fahrer raus, neuer Fahrer rein. So, Alex war der Letzte in seinem Team und dachte, er hätte massig Abstand auf den Konkurrenten. Und das war aber nicht so. So wurde er kurz vor Ziellinie überholt, weil er einfach nicht richtig Gas gegeben hat, weil er dachte, er kann einfach sicher fahren. Das war ein sehr lustiger Anblick. Und wir haben, also ich bin auch mal in die Bande geknallt sozusagen. Aber was heißt geknallt? Es waren ja so Schneebanden, so Schneehügel, in die du reingefahren bist. Ich bin einmal aufgesetzt in meiner Trainingsrunde. In der ersten Runde, wo wir uns alle an das Ding gewöhnen mussten, bin ich aufgesetzt, weil ich wollte das Limit testen. Bedeutet, ich konnte dann im Rennen selber, wusste ich, wie viel Gas ich geben sollte. Und ich glaube, ich hatte eine Menge Spaß. Also ich war gar nicht so schlecht tatsächlich. Wir haben im Finale trotzdem verloren gegen Calvin van der Linde, ganz, ganz knapp. Ich behaupte mal, ich habe trotzdem für das Team das Beste gegeben. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Aber Carsten, 2 Stunden, Mike Stiefelhagen auf dem Berg, Sonnenbrand. Natürlich. Ich hatte sofort einen Sonnenbrand. Ich bin wirklich der größte Gamerlauch der Nation. Gehe ich einmal aus diesem Studio, habe ich kein TV-Studio, kein Wohnzimmer, gehe ich einmal vor die Tür in die Sonne, 2 Stunden Berg, Mike hat einen Sonnenbrand.
Ja, ist ja auch nicht so, dass er rein theoretisch an der DTM-Strecke auch draußen ist. Wir sollten hier so einen kleinen Kabuff mit Rädern bauen, dann kannst du einfach drinnen sein. Deswegen ich das gesagt habe, ich bin wirklich stolz auf dich. Ich dachte ja, ihr müsst auf diesen richtigen Schneemobilen fahren. Das habe ich nämlich mal durchmachen müssen. Kann ich dir nur eine Sache, jetzt muss ich dir ein Foto schicken. Ich bin tatsächlich damit sogar gesprungen. Du kennst mich, also meine Grenzen, wenn da ein Motor dran ist, muss ich es ausprobieren. Ich war mit Kimi Räikkönen, ich kann dir nur eine Sache sagen, der Typ Snowmobile, der hat selbst von diesem österreichischen Dosengetränkhersteller gesponserte Fahrer kurz mal links liegen lassen. Der Typ auf dem Snowmobile, geisteskrank. Einziges Problem war, der ist ja auch sehr feierfreudig, wie du weißt. Und ich habe mich irgendwann zurückgezogen. Er hat ein bisschen weiter gefeiert. Da waren ganz viele von, also es war mega. Es war ein geil organisierter Event. Innenstadt gesperrt, wieder durch die Innenstadt, durch die Verkaufsstraße, weißt du, in unserem Skigebiet. Bam, bam, bam. War richtig geil. Einziges Problem war, der war morgens, ich sag's mal so, noch ein bisschen übermüdet, der Kollege Räikkönen. Und dann stand am nächsten Tag groß in einer Tageszeitung, für die ich ja auch arbeite, dass er sich an der Hand verletzt hat. Einziges Problem ist, ich war dabei, der Typ hat einfach gesagt, ja, renke ich wieder ein, ich fahr weiter. Was? Und der war danach genauso schnell wie vorher.
Ja.
Und also, hat mir immer gesagt, ich soll doch mal Gas geben. Ich habe gedacht, Digga, ich bin auf so einem Ding nicht aufgewachsen. Ich sag, kann ja sein, dass ihr in Finnland damit irgendwie morgens Brötchen holen geht mit 3. Aber ich kann das nicht so gut.
Also das ist, glaube ich, kein Vorwurf an dich, Carsten. Kimi Räikkönen ist da, glaube ich, einfach eine Spezies für sich. Aber ich bin ehrlich, so Typen fehlen mir heutzutage auch im Motorsport. Also Kimi Räikkönen, das war noch einer, zu dem man aufgeschaut hat, finde ich. Sehr, sehr, sehr cooler Typ.
Also da waren Journalisten anwesend. Und genau das, was, aber ich habe jetzt einfach mal dein Nichtrat befolgt. Ich habe in diese komische Netflix-Doku reingeguckt. Ja, brumm, brumm, weißt du schon, ne?
Drive to Survive, da bist du
selber schuld. Alles langweilig. Und dann habe ich genau, nämlich als du auf dem Berg warst, habe ich an meine 2 Abende mit Kimi Räikkönen gedacht. Es war ihm scheiße, ich habe Journalisten da waren. Wurde gefragt, ja, so und so. Und warum hast du denn in dem Jahr nicht? Because the car was shit. Ach, ja. Schöne Antwort. Die ist politisch jetzt erklärt. Nicht so korrekt, aber so. Ja, und was hältst du von dem und dem Fahrer? He's an idiot. Okay, gut. Ja, das super. Freut mich. Oh, so, stark. Aber bevor wir jetzt über Schnee sprechen.
Ich schaff den Bogen. Pass auf. Ja,
du kommst jetzt von Kings of the North zu den Vikings, oder was?
Ich bin ja Carsten Spengemann. Ich schaffe heute die Überleitung.
Jetzt.
Ich habe eine Erfahrung gemacht. Und zwar, wir waren, glaube ich, auf knapp 2.500 Meter Höhe.
Ja.
Und ich habe eine Nacht in diesem Hotel dort geschlafen und ich konnte wirklich ums Verrecken nicht einschlafen. Ich bin jede Stunde wieder aufgewacht und mir wurde erklärt, dass es in der ersten Nacht tatsächlich an der Höhe liegen kann, weil der Körper sich dran gewöhnt und man eben auch anders atmet. Es gab Kollegen, die hatten Kopfschmerzen, einfach nur von diesem Höhenunterschied. Jetzt der Bogen ist dann umso krasser, finde ich, zu bewerten, wie die Auswärtsspiele zum Beispiel in so einem Mile High Stadium in Denver sind. Das hat wirklich einen massiven Impact. Ich meine, man weiß das so als Zuschauer, okay, krass, Höhenunterschiede, andere Luft und so weiter, aber wenn du das selber ansatzweise erlebst, das ist wirklich krass. Also wenn ich mir jetzt hätte vorstellen müssen, bei der ersten Ankunft direkt jetzt krass Sport machen zu müssen, ich wäre sofort platt gewesen, daher halt es fast für clever, wirklich ein paar Tage vorher anzureisen, weil du musst dich daran gewöhnen, ist wirklich insane.
Es gibt tatsächlich, Name fällt mir jetzt nicht ein, ihr wisst, eigentlich merke ich mir jeden Scheiß, aber ich kenne nur die Geschichte, das ist irgendwie 10, 12 Jahre her, bei Afroamerikanern gibt es genetisch bedingt teilweise ein, ich sag mal so, ein angehängtes Gen, was dafür sorgt, dass du bei Höhenluft verdickt sich das Blut. Also eine ganz komplizierte Geschichte. Und tatsächlich, gespielt, Mile High, erstes Auswärtsspiel für ihn in Denver, plötzlich Nierenprobleme und ist im Krankenhaus gelandet. Das dürfte man niemals unterschätzen. Wer jemals in einem Skigebiet, wenn du angereist bist, klar, lödest du dir da zwei, drei hier, ne, zack, und einen Jagertee und was man da so trinkt, wenn man nicht nur einen Almdudler trinkt, dann merkst du das nicht sofort. Aber ich hatte genau das, was du gerade sagst, und da habe ich damals an die Denver Broncos denken müssen. Ich war, als ich Brombrom hier, ne, Suzuki und so, war Rallye, und dann war da so für Kunden Event so in, wie hieß denn das Ding noch, warte mal, ganz, also wirklich am Arsch der Heide. Fahren ganz viele hin. Fällt mir gleich ein. War tatsächlich schön, war aber auch tatsächlich, genau wie du sagst, 2-2, 2-4 hoch. Und ich bin die erste Nacht amok gelaufen. Ich hatte Kopfschmerzen, ich konnte nicht schlafen. Und mein Körper hat mir immer gesagt, nö.
Weil du kannst nichts dagegen tun. Weißt du, mehr Wasser trinken oder so bringt ja auch nichts.
Bringt nichts.
Das ist aber nur Zeit. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ja, war eine Erfahrung.
So, und wenn wir dann schon bei den Denver Broncos sind, dann können wir auch einfach mal auf Play rücken. Es ist nicht Frank the Tank, das müssen wir ganz deutlich so sagen.
Den Laden zumachen, meinst du? Wenn wir bei den Broncos sind, können wir den Laden jetzt auch mal zumachen.
Dann können wir Podcast schon mal zumachen. War schön. Wiedersehen, danke. Tschüss.
Moin Carsten, moin Mike. Frieda aus Hildesheim hier. Ja, ich wollte mich einmal als Denver-Fan zu Denver äußern. Ich denke, dass sie vielleicht J.J. McCarthy holen werden, wenn er noch da ist. Und dazu vielleicht noch Teddy Bridgewater oder ein Ryan Tannehill, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass wir das werden. Wir haben dieses Jahr sogar ein Dead Cap von 53 Millionen durch Russell Wilson, weil wir den vor dem neuen Jahr entlassen haben, war es, glaube ich. Ja, also ich denke, das wird ein Down-Jahr und wir bauen jetzt eine neue Mannschaft auf. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
Ja. Müsst ihr auch, denn rein theoretisch ist nichts mehr da. Also Justin Simmons weg und. Und ich habe ganz viel versucht zu lesen. Also nicht jetzt, ich habe versucht zu lesen, das kann ich schon. Ich brauche keine Buchstabenvergleichstabelle, so war das jetzt nicht gemeint. Ich habe ganz viel versucht irgendwie zu recherchieren, wieso, weshalb, warum. Wer könnte als Quarterback kommen? Und da sind wir tatsächlich bei solchen Namen wie Ryan Tannehill, etc. Denn da musst du jetzt jemanden finden, den du relativ günstig bekommst. Und da sind wir, Mike, eben bei dem After Draft Signing Period Window, wie die Amerikaner es nennen. Du bist mit der Draft durch, alle sind jetzt glücklich. Oh, happy, good lucky, wir haben unseren Heilsbringer gefunden. Müssen wir auch noch drüber sprechen, funktioniert nicht immer. Und dann sind diejenigen über, in Anführungsstrichen, die vorher irgendwo Backup waren oder aussortiert wurden durch einen Jungspund. Und da muss man dann natürlich schnell zugreifen. Da bin ich mal sehr gespannt, wen Sean Payton da aus dem Hut zaubert. Ich habe wirklich mit allem gerechnet. Ich habe mit vielen Namen gerechnet, die vorher passieren, aber es passiert relativ wenig, Mike. Also Denver liegt vielleicht auch an der Höhenluft, also da ist nichts, da passiert gerade nichts.
Ja, es tut mir leid, den News zu dem Kollegen zu brechen, aber ich glaube, das wird auch ein Down-Jahr und das hast du dir so ein bisschen selber auch jetzt eingerichtet, also mit der Entscheidung, Russell Wilson lieber gehen zu lassen und mit dem zu fahren, was du hast, ist es eine bewusste Entscheidung des Coaches, des GMs zu sagen, das ist der Weg und aktuell sind Jared Stidham und Ben DiNucci die Quarterbacks bei den Denver Broncos, also vielleicht sagen sie auch,
Ben DiNucci alles wird Kommando zurück. Ben DiNucci ist da.
Boah, ja, Ben DiNucci ist Super Bowl. Der Backup gerade, genau. Stopp.
Wir haben ein Problem. Das ist ja eher so Berghoch, Ski, Winter, Schnee, ne? Oh Mann, ich will, dann kann Ben DiNucci nicht mehr Fotos in der Badehose auf dem Boot machen während der Saison. Worüber sprechen wir denn dann?
Ja, die armen Fans. Du kannst natürlich einen älteren Veteran jetzt holen und versuchen, spielen zu lassen. Dann hättest du auch Russell Wilson weiterspielen lassen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Den Deadcap einsparen können, ist ja auch egal. Oder du gehst jetzt in den Draft. Ne? Und wenn die Broncos schon dabei sind, Tausendhof, ne, sie haben an 12 einen Pick. Vielleicht sagt Sean Payton auch auf 12, wir holen Quarterback. Oder vielleicht sagt Sean Payton auch, wir traden hoch. Gibt ja viele Gerüchte, dass Teams auch bereit wären, nach unten zu traden. Dann gibst du noch mehr her, klar. Aber
wollte ich gerade sagen.
Die Broncos haben sich für diesen Weg entschieden. Du musst da jetzt irgendwas machen. Also die Entscheidung zu sagen, wir geben Russell Wilson ab, nehmen einen riesen Deadcap auf die Schultern um in die nächste Saison zu gehen. Warum machst du das? Weil du mit Jarrett Stidham gehen willst? Also, bin gespannt, was der genaue Plan der Broncos ist. Bisher ist er noch sehr undurchsichtig.
Ja, also, müssen wir jetzt erstmal runterbrechen, bevor wir jetzt noch hier so gucken und wer könnte und wieso und man weiß es nicht. So, was wir aber wissen, ist natürlich Folgendes. Und das ist für mich Fakt. Du schickst Russell Wilson weg, du bezahlst trotzdem rein theoretisch 38 Millionen dafür, dass Russell Wilson jetzt woanders spielt. Und da war ein Team meiner Meinung nach sehr, sehr schlau. Die Pittsburgh Steelers, und da drücke ich mal auf Play.
Moin Carsten, moin Mike, hier der Matze aus Nordbaden. Boah, was macht Pittsburgh? Erst Russell Wilson, okay. Jetzt Justin Fields? Ich krieg Angst.
Moin Carsten, moin Mike. Carsten, du bist ja ein großer Comic-Fan. Ich weiß nicht, wie du auf DC stehst, aber ich kann nur sagen, nenn doch einfach künftig den Quarterback-Room des Steelers Doom Patrol, geleitet vom The Chief, aka Arthur Smith. Alles ausgestoßene Helden, die jetzt nochmal zeigen können, was sie drauf haben.
Moinsinger, lieben Sebastian hier, AK Grabber aus Berlin. Sag mal, was ist denn das schon wieder für eine wilde Offseason? Also ging ja schon gut los, ne? Holen sich die Steelers den Russell, den Wilson für eine Tüte Schrippen im Monat. Ist ja dabei. Kann man machen, muss man jetzt mal nicht nee sagen. Und dann scheinbar hat ja der liebe Kenny ein bisschen aufgemuckt, jetzt ist er weg. Und dann holen die sich Justin Fields. Aber wie doof sind die Bears eigentlich? Vom geben die den Justin Fields für einen 6-Runden-Pick weg. Gut, gerüchteweise wollte oder hat viel zum Gebet so den Steelers zu kommen, aber für einen 6-Runden-Pick. Also hätte man da nicht sagen können, ja, nee, also lass mal, bleib mal da. Was ist denn jetzt die Alternative für die Bears? Jetzt holen die sich den Caleb Williams? Naja, Brustmahlzeit. Der hätte doch lieber mit dem Justin gegangen. Er sagt, hör mal, Justin, also, ich weiß nicht. Das ist mir, ich verstehe das nicht, weil der Justin, der hatte doch prima gemacht. Naja, wie dem auch sei, also bei den Steelers ist jetzt irgendwie alles neu. ich kann nicht irgendwie zugreifen, ob das was wird. Warum hast du jetzt zwei Elite-Quarterbacks? Also, was heißt Elite? Also das sind zwei gute Quarterbacks, sagen wir mal so. Es ist ja, wie es ist. Und der Kenny, bin ich mal gespannt. Nicht, dass er dann irgendwo anders wieder aufblüht und dann erstmal die Steelers vermöbeln, die sich wieder ärgern. Scheiße. Wer ist denn mal beim Kenny geblieben? Bin ich gespannt. Habt ein schönes Wochenende, hab euch lieb. Tschüss.
Ja, dreimal Steelers, dreimal Sprachlosigkeit. Und der Witz ist ja, Mike ist ja Vorsitzender des Arthur Smith Fanclubs. Und rein theoretisch ist jetzt bei den Steelers alles gut. Wir haben also Russell Wilson. Wir haben, salopp gesagt, aus Sicht der Steelers, Mike, alles richtig gemacht. Wir haben Russell Wilson und wir haben den jungen Russell Wilson. Denn die Spielart von Justin Fields ist ja rein theoretisch so wie die von Russell Wilson. Bedeutet, ich muss nicht zwei Playbooks erschaffen, ich muss nicht im Training gucken, wer kann mit wem, sondern das funktioniert. Einziges Problem ist, ich bin, was Arthur Smith angeht, so ein bisschen skeptisch. Nur ein bisschen.
Ja, für mich gibt es sogar noch ein weiteres kleines Aber. Also fangen wir mal so an, was die letzte Audio gesagt hat. Wenn du die Wahl hast zwischen Kenny Pickett oder Russell Wilson und Justin Fields für das Geld, dann gehst du zu 100% mit dem, was die Steelers jetzt gemacht haben. Also ich glaube nicht, dass man Kenny Pickett nachweinen wird. Natürlich, also wenn jetzt der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass Pickett die nächsten 5 Jahre auf Hall of Fame-Niveau spielt und Wilson und Fields beide nicht zünden, dann okay, aber das Risiko wird, glaube ich, jeder GM der Welt eingegangen. Deswegen sehe ich da keinen Punkt für eine Kritik. Es sind natürlich, also Patex ist großer Steelers-Fan, schreibt es auch rein, der Quarterback-Room für 3,5 Millionen, Omar Khan ist cooking. Das sind auch die Kommentare, die du im Internet liest und es ist tatsächlich so. Ich kann mich selten daran erinnern, dass ein GM für seinen Quarterback-Room für dieses Geld solche zwei renommierten Spieler holt. Die Steelers sind für mich mit das beste Team der Free Agency. Wir haben noch vieles zu gehen und zu machen, was Draft angeht. Und sie haben auch noch Positionen, wo sie nachbessern müssen. Ne? Sie haben unter anderem einen Deontay Johnson ja gehen lassen. Da gibt es Nachholbedarf. Aber auf die Quarterback-Position jetzt zu sprechen, überragend. Wilson für das Geld zu holen, Fields für das Geld zu holen. Ich verstehe die Bears auch nicht. Ich glaube, dass die Bears auch sich hart verkalkuliert haben, weil ich meine, der Preis für Fields war mal höher als dieser Late-Round-Pick. Ja. Da haben sie auf jeden Fall ziemlich einen Bock missgebaut. Und wenn Caleb Williams jetzt nicht einschlägt wie sonst was, dann wird's krachen in Chicago. Da können wir gleich noch ein bisschen ausführlich drüber reden über Caleb Williams. Lass doch kurz bei den Steelers bleiben. Mein kleines Aber, was ich neben Arthur Smith noch sehe, und Arthur Smith wird wahrscheinlich trotzdem ein Upgrade zu Matt Canada sein.
Das ist auch nicht schwer.
Mich würde gerne interessieren, das werden wir aber nicht rausfinden, wie das genau abgelaufen ist. Weil, glauben wir, Russell Wilson wusste davon, dass die Steelers nach seiner Verpflichtung auch noch einen weiteren Quarterback holen. Ich meine, es kann sein, ich will es nicht ausschließen, weil vielleicht hätte Wilson trotzdem gesagt, lieber zu den Steelers mit Tomlin und mit Fields competen, als weiter bei Sean Payton und den Broncos bleiben, wobei er öffentlich ja sagte, er könnte auch bei Denver bleiben. Oder haben die Steelers Wilson geholt, dann weiter versucht bei Fields mit einem sehr niedrigen Angebot, was plötzlich angenommen worden ist, und dann standen sie da mit zwei Quarterbacks für sehr wenig Geld. Wirtschaftlich ist das der 1+, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Aber,
also 1+ mit Sternchen.
Genau, wirtschaftlich 1+. Jetzt kommt mein Risikofall. Wir wissen aber trotzdem nicht, wie das im Lockerroom funktioniert. Ob ein Justin Fields und ob ein Russell Wilson harmonieren. Ob das ein Wettkampf wird, wo einer gewinnt und der andere ist fein damit, auf der Bank zu sitzen. Wenn du zwei Leader, und für mich sind es zwei Leader, auch wenn der eine ein bisschen älter und der andere ein bisschen jünger ist, aufeinanderprallen, hast du immer die Gefahr, dass einer unruhig wird und sauer wird und Bock hat zu spielen, und das kann, auch wenn er dann nur 1 Million kostet oder 2 Millionen kostet, Unruhe reinbringen. Das ist mein einziges kleines Aber. Hätte ich die Deals genauso gemacht? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich für 3,5 Millionen beide bekommen, hätte ich es gemacht. Ich sag nur in weiser Voraussicht, es kann sein, dass das natürlich knallt. Patex, mit dem Punkt, was auch viele bei Social Media geschrieben haben, Fields kann gut von Russell Wilson lernen und sich aufbauen lassen. Ja, stimmt, aber, auch hier ein Aber von mir, Justin Fields ist nicht in seiner Rookie-Saison. Justin Fields hat schon Jahre in der NFL intus und hat schon bewiesen, wie ich finde, dass er ein Quarterback der ist, der zumindest unter die Top 15 zählt, genauso wie Russell Wilson. Also das ist jetzt kein Rookie, der noch Jahre braucht zum Lernen. Ich glaube, wenn du Justin Fields fragst, der will jetzt spielen, der will jetzt nicht 1-2 Jahre von Russell Wilson lernen, wie man Let's Ride sagt, und dann auf den Platz raus, der Junge will spielen. Und deswegen glaube ich, das redet man sich so ein bisschen schön, zu sagen, ja, komm, der eine ist älter, der kann ja erstmal anfangen, und der andere ist jünger, der lernt erstmal und spielt irgendwann, weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer von beiden ziemlich pisst ist, wenn er Spieltag 1 nicht auf dem Feld steht. Und das ist das Einzige, was ich anmerke. Trotzdem ist das ein mega geiler Deal, und die Steelers haben da wirklich auf die Kacke gehauen.
Und zwar nicht nur auf die Kacke gehauen. Wenn wir uns mal eine Sache auf der Zunge zergehen lassen. TJ Watt und Konsorten haben in den letzten 2 Saisons 24,56 hingelegt. Die Steelers Offense in derselben Zeit 24 Passing Touchdowns. Mhm. Ja, es war mit Canada, ist mir alles klar. Aber diese Zahl ist einfach die Offenbarung, warum du jetzt plötzlich was tun sollst. Und wenn wir Russell Wilson holen, ich bin jetzt der Besitzer der Steelers. Und ich sage, ja, pass mal auf, ja, okay, also Russell vielleicht. Gib doch mal ein Gebot ab. Das kennt ihr vielleicht auch alle. Ich habe das selber mal erlebt. Du findest was bei eBay und willst das auf deine Beobachtungsliste, und dann denkst du dir, ach komm, ich gebe mal ein Gebot ab. Und dann steht dieses Gebot und irgendwann kriegst du eine E-Mail von eBay. Herzlichen Glückwunsch, wir haben, keine Ahnung, Tim und Struppi Modellauto XY gekauft. Habe ich? Ach so. Stimmt, da hatte ich ein Angebot abgegeben. Ich bin da komplett bei dir. Ich bin mir nicht sicher, wie diese ganze Konstellation zustande gekommen ist. Denn ein Russell Wilson wird nicht gesagt haben zu Mike Tomlin, ey, du jetzt mal ohne Scheiß, Pittsburgh, wunderschöne Stadt, komme ich gerne, hier habe ich richtig Bock drauf. Und ja, mach mal den Quarterback-Room richtig schön voll damit. Nee, ich will auch gar nicht spielen. Nee, will ich nicht. Nee, hol mal jemanden. So, jetzt sieht Russell Wilson, wenn er in diesen Quarterback-Room reingeht, er sieht die junge Version von sich selber. Das muss man halt ganz deutlich so sagen. Dieser Typ hat bei den Bears Zahlen hingelegt, das haben wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen, wie Michael Vick. Michael Vick damals bei den Falcons, hoch die Hände, Wochenende. Das geilste seit geschnitten Brot. So, jetzt hast du jemanden, der ähnliche Zahlen abgeliefert hat. Das hat ihm auch alles nicht geholfen. Ja, da fehlten Waffen und so weiter und so fort. Aber von seiner Spielweise her ist der Typ definitiv ein Starter. So, jetzt holst du den und den und den, und rein theoretisch holst du dir, wie Mike gerade sagt, Unruhe. Denn was passiert, wenn jetzt Justin Fields geiler performt im Trainingscamp als Russell Wilson? Was machen die dann?
Ja, oder andersrum. Beide haben den Anspruch zu starten. Beide sehen sich als Starter. Ich glaube nicht, dass Justin Fields sich als Lehrling von Russell Wilson sieht, der ja selber auch seine Problemchen in den letzten Jahren hatte. Das ist genau das Ding, was ich meine. Wenn du mich jetzt fragst, oder ich gebe die Frage auch gerne an dich zurück, Carsten, und an den Twitch-Chat hier, wen würdet ihr starten lassen? Und ich glaube, von den meisten wäre die Antwort, naja, der wahrscheinlich jetzt im Camp sich besser präsentiert. Nächstes Beispiel, beide präsentieren sich gut, weil beide ein ähnlicher Spielertyp sind und beide in dem System ähnlich funktionieren. Was machst du dann, wenn die Entscheidung eben nicht klar ist, wenn es sehr ausgewogen ist und dann musst du eben mit einem gehen? Patek ist jetzt weiter am Diskutieren, zur Not cuttest du dann eben einen. Klar, du hast wirtschaftlich keinen Verlust, aber ich glaube eher, dass du dann natürlich sagst, wir halten einen als Backup, sollte einem Fields oder einem Wilson, die sich auch gerne mal verletzen, was passieren. Wenn du einen cuttest, musst du wieder wen holen. Ne? Also da, ich wollte dann, das du mal aufzeigen.
Und der Backup wäre gemäß des 7-Jahre-Routine-Verhältnisses, also du hast ja ein Minimumgehalt, das sehen wir ja jetzt bei Russell Wilson, wenn du 7 Jahre in der Liga bist und so weiter und so fort. Jetzt rein theoretisch, du cuttest einen, also nehmen wir jetzt mal an, du schmeißt Justin Fields wieder raus. Und jetzt bist du in der Situation vor der Saison, wir brauchen noch ein Backup. Wen willst du denn dann holen? Du brauchst ja ein Backup, der play-ready ist, der Plug-and-Play-ready ist. Und dann hast du jemanden, der eine andere Spielweise hat als Russell Wilson. Das bedeutet, du müsstest im Falle einer Verletzung komplett das Playbook umbauen. Sagen, komm, nee, das können wir nicht und das können wir nicht und dies können wir nicht und kein Rollout-Pass. Hier hast du tatsächlich, und das ist so für mich jetzt der Zirkusdirektor-Job, habe ich das immer genannt, von dem Headcoach, der jetzt dafür sorgen muss, ihr zieht an einem Strang. Wir alle wissen, dass Russell Wilson nicht sagt, ja, nee, ich bin hier um jetzt so, sondern der will jetzt zeigen, das Experiment Denver ist nicht aufgrund meiner Person und meiner Fähigkeiten gescheitert, sondern aufgrund der ganzen Chemie und an mir hat es nicht gelegen. So, der will spielen. Und Justin Fields, der wird da hingegangen sein, um zu spielen. Das wird auf jeden Fall, wird das Krawall und Remi-Demi bedeuten.
Aber wenn einer Zirkus kann, dann wahrscheinlich Mike Tomlin.
Der hat ja, wirklich, wen hat der alles durch? Überleg mal.
Viele Zirkusartisten in den letzten Jahren in seiner Manege gehabt. Also der Mann kann auf jeden Fall mit der Peitsche umgehen und auch gerne mal den Dompteur machen. Ich will jetzt auch die Steelers nicht zu sehr kritisieren, weil der Move an sich ist ja mega. Ich wollte nur sagen, es besteht die Gefahr und die Gefahr ist auch in Ordnung. Ne? Gibt es ja bei vielen anderen Teams auch. Der Move als solcher war ja auch eingangs mein Call, war super. Dann hast du eben Johnson abgegeben, du hast Van Jefferson geholt. Ich glaube, du wirst trotzdem nochmal aktiv werden, weil ganz egal, ob Russell Wilson oder Justin Fields, das haben wir auch gelernt, du musst die Jungs ja auch schützen und Waffen geben. Und natürlich, Najee Harris, Jalen Warren, zwei gute Running Backs, Fields und Wilson können aber auch selber gut laufen. Heißt, der Fokus müsste eher auf der O-Line und auf den Anspielstationen liegen. Pat Freiermuth finde ich ein super, super Tight End. Auch dahinter, Daniel Washington, alles okay. George Pickens, Van Jefferson, Calvin Austin oder Denzel Mims, das sind gerade so die Receiver. Da bräuchtest du, finde ich, noch einen Knaller. Den kannst du im Draft holen, den kannst du über Free Agency holen. Es gibt noch einige spannende Namen auf dem Markt, aber das, finde ich, verdienen Russell Wilson wie auch Justin Fields.
Vor allem verdienen es auch die Pittsburgh Steelers Fans. Denn nochmal, ja, 24 Passing Touchdowns in 2 Jahren. Bei, Achtung, 17 Wochen, könnt ihr euch ausrechnen. Das ist richtig schön. Scheiße. Und das ist genau der Anspruch, den eigentlich die Steelers immer hatten. Ja, wir spielen physisch Defense, aber denken wir mal an Terry Bradshaw damals zurück, Ben Roethlisberger. Offensivfeuerwerk soll die Leute begeistern. Und das war jetzt eher so suboptimal. Jetzt hast du tatsächlich 2 große Namen, von denen ich ja beide also niemals gedacht hätte, dass die in einem Team, also wenn mich einer vor der Preseason, nach dem Super Bowl direkt gefragt hätte, gesagt hätte, Diggi, wo geht Justin Fields hin? Hätte ich gesagt, da. Atlanta, sofort Starter. Irgendein Team. Also wo es auch sofort gepasst hätte. Denn für mich sind so Dinge, die ich teilweise nicht mehr verstehe, eingetreten. Aber das ist halt die NFL und das macht es gerade so spannend. Deswegen ist ja Offseason nicht nur Offseason Blues und Offseason Crime und CSI Offseason, sondern es ist auch Wirtschaftskrimi. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Hier sind Gelder hin und her geschoben worden. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, wo ich sage, aha. Aber jetzt hast du 2 wirklich laufstarke, dynamische Quarterbacks in einem Team. Jetzt brauchst du natürlich auch noch den Supporting Cast. Und da sind wir beim Running Play. Pittsburgh war immer ins Gesicht. Wenn du das weiter so spielen willst, dann brauchst du noch einen zweiten. Der Running Back Markt ist auch relativ leer. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Und wenn du dir die Draft Picks anguckst, der Steelers, die sind jetzt in Positionen, wo tatsächlich der ein oder andere Glücksgriff dir in die Karten fallen könnte.
Ja, um den Gedanken des Receivers noch fertig zu machen. Patrick hat es auch schon wieder reingeschrieben. Der ist natürlich beim Steelers Talk von uns beiden voll drin. Es gab jetzt unter der Woche das Gerücht um Brandon Ayuk. Das müssen wir kurz noch aufgreifen. Oh. Der ist oder geht in sein letztes Vertragsjahr bei den San Francisco 49ers. Möchte natürlich einen dicken neuen Vertrag. Und natürlich die Niners sagen, jo, wir haben ja noch ein Jahr. Warum die Eile?
Ja, wir haben Zeit, wir haben genau. Zeit.
Aber diese Gerüchte werden befeuert von Brandon Ayuk selber und das ist wieder so ein Verhalten, was ich sehr seltsam finde. Er hat bei Twitter ein Bild gepostet von sich und nebendran ein Bild von Mike Tomlin und hat dazu geschrieben, @MikeTomlin, also hat ihn verlinkt, findest du nicht auch, wir sehen aus wie Zwillinge. Völlig random, kein Scheiß, typisch Offseason. Twittert der ein Bild von den beiden und sagt, hey, Coach Tomlin, findest du nicht aus, wir sehen wie Zwillinge. Natürlich geht es ja nicht um einen Trade oder irgendwas, aber warum, wenn das Gerücht eh schon da ist, den Trainer des anderen Teams zu markieren und zu sagen, hey, sind wir nicht Zwillinge? Mike Tomlin hat bis jetzt nicht reagiert, zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Zumal dann jemand drunter kommentiert hat, die 49ers versuchen, Ayuk anzurufen, aber er geht nicht ran und Brandon Ayuk hat das geliked. Ich will jetzt nicht zu viel Wert auf Social Media legen, aber warum machst du die Scheiße? Da würde ich als Niners-Fan aber auch ziemlich pisst sein. Du hast doch einen Jahrvertrag und ja, verhältst dich so. Finde ich kein cooles Verhalten von Brandon Ayuk, bin ich ehrlich. Ist aber, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, typisches Verhalten, wie du deine eigenen Gerüchte und Vertragsverhandlungen befeuerst, um eine bessere Position zu haben, dich ins Gespräch bringen, offen sein, deinen Wert testen und so weiter und so fort. Gehen wir Gedanken weiter. Brandon Ayuk wäre schon genau das, was dieser Offense noch fehlen würde.
Also brechen wir es nochmal mit den mathematischen Zahlen der Gehälter runter. In diesem Moment, justamente, heute, die teuerste Defense, 161 Millionen, die Pittsburgh Steelers. Und die billigste Offense der kompletten NFL, alle Mann festhalten, nur 64 Millionen. Du hast Justin Fields, du hast Russell Wilson, aber du hast die billigste, also nicht billig, du weißt, was ich meine, du gibst das wenigste Geld an Gehältern in der gesamten NFL für Offense aus. Da ist natürlich gemäß der Salary Cap noch ein bisschen Platz. Wenn ich Mike Tomlin bin, bin ich doch jetzt rein theoretisch ein bisschen, also bei diesem Ganzen, was du gerade gesagt hast, Social Media liken, nicht ans Telefon gehen, ich hätte so ein scheiß Déjà-vu. Das ist so wie Shining.
Nicht schon wieder ein Receiver.
Das ist so wie Shining. Der sitzt in seinem Headcoaching-Office und es knallt an der Wand und dann kommt nicht, weißt du, kommt nicht Jack Nicholson mit der Axt durch, sondern es kommt irgendwie wieder Antonio Brown und sagt, wir holen dich. Wir Dieven holen dich. Was? Nein, ich will den nicht. Brandon Ayuk, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch Copy-Paste. Le'Veon Bell, ich habe keinen Bock mehr. Antonio Brown, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mir die Füße eingefroren. Nee, bitte nicht. Nein.
Ich meine, die Steelers haben an Position 20 ihren ersten Draft-Pick. Du könntest auch einfach einen neuen Receiver an der Position holen, weil, und da hat J.J. Watt recht, der hat unter der Woche darüber gesprochen, ich finde, man spricht durch die ganzen Fields und Wilson-Hype ein bisschen zu wenig über das, was die Steelers außerdem noch getan haben. Sie haben ja natürlich nicht nur Quarterbacks geholt oder Van Jefferson geholt. Sie haben sich auch in der Defense verstärkt. Einmal mit Donte Jackson als Cornerback, aber eben auch, und das ist der eigentliche Knüller für mich, Patrick Queen. Weil letztes Jahr haben alle über diese Baltimore Ravens Defense gesprochen und ja, Roquan Smith war ein mega Move von den Bears zu den Ravens. Patrick Queen hat eine verdammt starke Saison gespielt. Und war wirklich einer der aufstrebendsten Linebacker der letzten Jahre. Und der ist jetzt da aufgereiht mit TJ Watt, mit dem Alex Highsmith, mit Cole Holcomb. Spielen ja normalerweise mit vier Linebackern. Davor sind Cam Hayward, also Ogunjobi. Da sind jetzt schon echt paar Kracher bei in der Steelers Defense. Ich lasse auch Minkah Fitzpatrick und Joey Porter und so mal außen vor. Und eben Donte Jackson. Die Defense ist ready to fight. So, also wirklich, die Defense der Steelers, wenn die alle gesund bleiben, Freunde, da kann es wirklich knallen. Jetzt noch eine Offense, einen guten Receiver. Also, mir gefallen die Moves des Steelers verdammt gut.
Defense-technisch, du hast ein Monster und dann schmeißt du noch einmal, also das ist wie alles mit scharfe Soße. Also Patrick Queen jetzt noch dazu. Du weißt, du kriegst ins Gesicht. Du weißt jetzt nur nicht mehr von wem. Das wusstest du vorher schon nicht. Aber jetzt kommt noch einer dazu, der auch sagt, Kuckuck, ich bin auch schon da. Quarterback, also sagen wir es mal so, und da sind wir jetzt gleich beim nächsten Team, Quarterback in dieser Division zu sein, keine geile Idee. Muss man ganz deutlich so sagen. Da sind wir jetzt bei einem Fun Fact, den ich einfach nur noch mal so in den Raum schmeißen möchte. Da bleiben wir in dieser Division. Ist es bitte nicht ein absolutes Paradoxum, dass der Heisman-Trophy-Sieger 2015 jetzt mit dem Heisman-Trophy-Winner 2016 zusammen in einem NFL-Team spielt? Komisch. Der eine wurde mehr oder minder weggeramscht. Wir reden von dem Mann, der das Sakko seiner Beerdigung für die Großmutter angezogen hat. Wir reden von Derrick Henry und wir reden von dem Mann, der die ganze erste Runde warten musste, bis endlich sein Telefon geklingelt hat, Lamar Jackson. Das ist für mich, das ist mir so durchgerutscht. Bei diesem Ganzen, als wir letzte Woche drüber gesprochen haben, ja, Derrick Henry jetzt bei den Ravens. Das sind zwei Heisman-Trophy-Winner in einem Backfield, bei einem NFL-Team.
Stimmt, aber du weißt, dass, ich meine, kleiner Reality-Check, 2015, 2016, das ist alles ein paar Jahre her. Ich kann dir jetzt noch einen Namen geben, der war sogar mal NFL-MVP mit Cam Newton. Der ist leider auch nicht mehr der Cam Newton, den er damals war.
Nein, aber verstehst du, was ich meine? Ich finde das ja, so,
ist krass. Natürlich
so,
ist krass.
Der so Fakt an sich ist paradox. Krass. Weil wir reden ja immer über die Draft und da reden wir auch gleich noch über die Bears drüber und du hattest ja gesagt, wir müssen noch über Caleb Williams sprechen, bla bla bla. Zu treffen in der Draft, ein Spieler, der wirklich länger als dieses durchschnittliche 3,72543 Jahre durchhält, ist schon mal das Erste. Jemanden zu treffen, der auch in deinem System und in deiner Franchise so funktioniert, dass du jahrelang an dem als Fan Spaß hast, ist da kannst du auch einen Lottozettel ausfüllen. Und jetzt hast du als Baltimore Ravens einfach mal, ja, wir haben mal kurz Geschichte geschrieben. Ja, zweimal Heisman. Ja, alles klar. So, sind jetzt beide schon ein paar Jahre in der Liga, weiß ich. Ich weiß auch, was Mike damit sagen will, aber ich finde es, wenn wir bei diesem ganzen Rumgemocke, was ja noch kommen wird mit der Mockdraft und so weiter und so fort, hätte ich niemals gedacht, als wir darüber so lapidar gesprochen haben, dass das tatsächlich Fakt ist. Zweimal Heisman in einem Backfield. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, der Fakt als solcher, wie gesagt, ist ja auch erwähnenswert auf jeden Fall. Ja, ich hätte jetzt Lust, über die Bears zu reden. Wir haben jetzt über
kann ich, kann gesprochen. Kann ich vorher noch kurz mal mathematisch, ich habe dich so vermisst, da habe ich so viel rechnen können.
Ja.
Wir sind noch bei Lamar Jackson. Kannst du... Mir ist sowas aufgefallen und dann bin ich aufgesprungen und in mein Arbeitszimmer gelaufen, Paula hinterher. Ich habe mich hingesetzt, habe gegoogelt, over the cap, tralala, gemacht, getan. Ich würde gerne noch mal kurz so ein Fun Fact in den Raum schmeißen, einfach für alle da draußen, so unnützes Wissen. Die Atlanta Falcons, ne? Kannst du dich daran erinnern, als Lamar Jackson vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, ja Freunde, ich will einen langfristigen Vertrag, ich will weg. Da war ja ein offener Bieter, also so ein ganz offener Bieterprozess am Start. Und Lamar Jackson hat gesagt, ich will gerne so, also meine Erwartungshaltung sind 200 Millionen für 4 Jahre. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ne?
Ja.
Haben die Falcons nicht gemacht, richtig? Da hat damals Arthur Smith gesagt, nee, brauchen wir nicht.
Worauf willst du hinaus?
Das kann ich dir jetzt sagen, dass sie jetzt 20 Millionen weniger ausgeben für einen 36-Jährigen, der von einer Achillessehnenverletzung zurückkommt. Nur das Wirtschaftliche, mal so am Rande erwähnt. Angebote, die mal da waren, sollte man auch annehmen. So, wollte ich nur so mal spaßig sagen.
Das stimmt. Das ist auch ein sehr schöner Fakt wieder von dir. Ich meine, bei Justin Fields haben die Bears ja gezeigt, dass man eben, wenn man den Zeitpunkt verpasst, auch es verpasst, das richtige Angebot anzunehmen. Sie haben de facto sogar mehr für Keenan Allen bezahlt, als sie für Justin Fields bekommen haben. Für Keenan Allen ein Viertrunden-Pick ist auch in Ordnung, aber wenn du das abgleichst mit dem Quarterback, den du hergibst, ja, hat das für mich so ein Geschmäckle und nicht nur für mich, auch für die Bears-Spieler selber. Also DJ Moore, der ja, Starting-Receiver mit Keenan Allen, jetzt zwei Top-Spieler auf der Position, hat direkt nach dem Trade kommentiert, Business is Business. Und das klingt nicht wirklich so, als wenn du damit zufrieden bist, dass du Justin Fields abgegeben hast, weil man hatte schon den Eindruck, dass er Richtung Ende der letzten abgelaufenen Saison den Lockerroom gewonnen hat, die Spieler zu ihm gehalten haben, ihm vertraut haben und jetzt hast du als Franchise die Entscheidung getroffen, ihn abzugeben für einen Low-Round-Pick oder Late-Round-Pick besser gesagt, um jetzt für Caleb Williams zu gehen und wir haben hier schon häufiger Caleb Williams thematisiert und klar, der bringt sportlich sehr, sehr viel mit, aber er wirkt auch hier und da, ich will das nicht zu deutlich sagen, ist ein junger Mensch, aber er wirkt hier und da auch etwas verwackelt, muss man leider sagen. Bei dem Pro Day ist er auch erst an Keenan Allen vorbeigelaufen, sein vielleicht zukünftiger Receiver, hat ihn so ein bisschen ignoriert. Auch das ist ein Verhalten, was komisch ist. Viele behaupten, glauben ja, vielleicht möchte Caleb Williams gar nicht zu den Bears. Das wäre jetzt der nächste Super-GAU. Und sein, man nennt es Hollywood-Verhalten, geht auch dem einen oder anderen Bears-Spieler ein bisschen auf den Sack. Also, wenn du jetzt die Zitate liest von Johnson, der bei einem Podcast eingeladen war, Jalen Johnson ist Cornerback bei den Chicago Bears, der hat gesagt, man bleibt bescheiden, wenn man ein Gebäude betritt. Und du kannst nicht dein Hollywood-Zeug aus dem College in das Gebäude bringen. Vor allem nicht, wenn du mit Jungs in einem Gebäude bist, die seit mehreren Jahren konstant auf Niveau in dieser Liga gespielt haben. Das, was du auf dem College gemacht hast, ist auf dem College. Das Hollywood-Zeug ist in der NFL egal. Du musst dich hier neu beweisen. Das College-Zeug ist nicht wichtig. Und das sind klare Zitate eines Bears-Spielers. Und wenn das nicht in Richtung Caleb Williams geht, in welche Richtung denn sonst? Natürlich hat er auch gesagt, er freut sich darauf, ihn kennenzulernen. Wobei er auch gesagt hat, es ist ein schmaler Grat zwischen dem Versuch, ihm etwas zu beweisen und ihn kennenzulernen. Und man soll bitte sofort damit aufhören, ihn mit Patrick Mahomes oder irgendwen zu vergleichen. Der muss erstmal liefern. Also die ganz klare Ansage, Junge, humble deinen Hintern mal und mach mal ganz langsam, auch wenn du vielleicht der erste Pick wirst. Du musst erstmal diesen Lockerroom, der eigentlich Justin Fields gehörte, so das lese ich jetzt raus, musst du erstmal hinter dich bringen. Ganz egal, was du im College geleistet hast. Und wenn du damit anfängst, deinen neuen Star Receiver zu ignorieren oder versehentlich zu ignorieren, dann ist das kein so geiles Zeichen.
Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja, aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, der Trade der Panthers war natürlich jetzt im Nachhinein Bankraub. Aber für die Chicago Bears könnte der Trade ja auch mega behindert ausgehen, weil wenn man jetzt Caleb Williams draftet, und ich glaube, der ist so sicher wie das Amen in der Kirche, und der sich als nicht geeignet rausstellt, Starting Quarterback in der NFL zu sein oder dein Team Richtung Super Bowl zu bringen, dann hast du ja auch einfach verloren, weil dann hättest du rein theoretisch CJ Stroud nehmen können. Und dann bist du wieder ein Quarterback davon entfernt, oben mitzuspielen, weil es kann ja nicht das Ziel sein, jetzt Caleb Williams zu draften und in den nächsten 4 Jahren 2-mal Playoffs zu spielen und dann in der ersten oder zweiten Runde rauszufliegen. Dann musst du ihm wieder den großen Vertrag geben. Dann ist er nicht mehr billig. Das heißt, dieser Vorteil ist weg. Und dann in 4 Jahren gucken wir zurück und sagen, hätte CJ Stroud haben können. Und egal, was die jetzt mit den Picks gemacht haben, wenn du nicht deinen Elite-Quarterback bekommst, dann ist es einfach ein Minusgeschäft.
Ja, und eben dieser Draft, also dieses ganze Prozedere, wir holen uns jetzt den Quarterback. Freunde, das haben so viele Teams gedacht. Und auch in der ich brauche jetzt gar nicht wieder hier anzufangen und zu sagen, damals, vor langer, langer Zeit, Dan Marino, ja, alles klar, wollen wir nicht. Nee, haben die Jets jemanden ganz anders genommen. War jetzt eher so suboptimal. Springen wir einfach nur in die aktuelle Zeit. Die Jungs, die wir alle noch gesehen haben, wo wir alle sagen, ja, alles klar, die Namen habe ich irgendwie, die kriege ich noch zusammen. Gucken wir mal hin. Zach Wilson. Also wir reden über eine Draftklasse. Die erste Runde von 2021. Trevor Lawrence, okay, der spielt. Dann haben wir Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, Mac Jones. Es ist nicht gewährleistet, nur weil du jemanden an allererster Stelle pickst, dass der funktioniert. Denn das, was Mike gerade gesagt hat, würde mich, und wir alle kennen den Film Draft Day, er war nicht auf dem Geburtstag, diese Geschichte ist für mich ein so riskanter Pick. Die USC Trojans spielen ohne ihren Quarterback, Caleb Williams, Scorn und drehen durch und schreien sich, und es war nicht einer, es waren viele, ja, now we are a team. Ja, Moment mal, wie meinen die das jetzt? Now we are a team? Seid ihr vorher kein Team gewesen? Ist da irgendwas? Ist das wirklich so, wie Mike auch gerade beschrieben hat, diese Wirkung? Denn ich habe mir das beim Pro Day auch angeguckt. Es ist sehr, Digga, ich bin hier eh der Geilste. So, was passiert, wenn der Junge den Eli Manning macht und sagt, ich will gar nicht zu den Bears? Was passiert, wenn er zu den Bears kommt? Aber, und da haben wir ganz viele Beispiele, damals Legenden, das beste Spiel, Rose Bowl, die zwei besten Quarterbacks überhaupt, sind in der NFL gelandet, haben nie funktioniert, weil sie sich vom NFL-Hype, vom Geld, von den Frauen so haben ablenken lassen, dass es nicht funktioniert hat. Jamarcus Russell, bestes Beispiel. Und jetzt haben wir Caleb Williams. Und für mich war ab dem Moment, als im Bowl-Spiel das Team sich selber abgefeiert hat als Team, irgendwie so, ich habe Angst. Und ich bin jetzt kein Bears-Fan, aber wäre ich jetzt zum Beispiel Rainer Nachtwey, würde ich sagen, oh, brauchen wir den wirklich? Wir hatten Justin Fields. Ich find's ein ganz riskantes Ding.
Dann nochmal zur Erklärung für alle neueren Hörer. Rainer Nachtwey ist ein Kollege von uns bei RAN, der Chicago Bears-Fan ist. Torncar im Chat übrigens ist auch Bears-Fan. Ich finde, du hast damit recht. Ich finde auch, dass die Audio-Nachricht recht hat. Ich gebe hier nur gern nochmal den wichtigen Hinweis. Ich würde gerne das Wort behindert nicht in einem negativen Zusammenhang verwenden. wie gerade eine Audionachricht, da gerne ein anderes Wort wählen, weil behindert ist bestimmt nicht, was die machen.
Nein, das macht man
nicht. Bin im Kern der Aussage, was ihr gesagt habt, bei euch, dass ich auch nicht d'accord gehe oder ich es auch anders entschieden hätte, wie die Bears jetzt entschieden haben. Ich glaube, ich wäre tatsächlich mit Justin Fields gegangen und hätte versucht, den Pick entweder runter zu traden für mehr Picks oder versuchen, Justin Fields mit meinem Draft-Kapital zu unterstützen, weil für mich hat er es bewiesen, dass er ein sehr guter Quarterback sein kann und Caleb Williams, auch wenn er der erste gehandelte Pick ist und sehr viel mitbringt, muss das erst noch beweisen. Wir haben so viele Beispiele in der Vergangenheit, auch in den Jüngeren mit dem Kyler Murray und so, wo du sagst, das sind gute Jungs, die bringen auch viel mit und die können auch in der Liga competen, aber sie sind vielleicht auch nicht die Heilsbringer, weil sie einfach auch in Sachen Disziplin und Co. einfach ihre Problemchen haben und deswegen, ich wäre als GM auch eher pro Fields gewesen. Werden vielleicht alle Lügen gestraft und am Ende wird Caleb Williams der Heilsbringer und sie spielen eine riesen Season und dann müssen wir uns bei Ryan Poles entschuldigen und eben sagen, okay, das war ein bold Move, der sich ausgezahlt hat. Das macht ja auch so Spaß in der NFL, wir wissen es nicht, vielleicht ist es die richtige Entscheidung der Bears. Ich muss es trotzdem jetzt als Podcaster bewerten und ich glaube, ich wäre da anders.
Und vor allem, überleg mal, du kennst das ja, ich kenne das so. Jetzt ruft dich dein Agent an und sagt, du Mike, ich habe da folgende Idee, die und die Sendung, was hältst du denn davon? So, und dann liegst du nachts wach und überlegst dir, ja, kann ich, soll ich? Ah, drehst dich um, schläfst wieder ein, wachst wieder auf. Ah, mach ich doch, vielleicht, nein, weiß ich nicht. Jetzt überleg dir mal, wie beschissen du als General Manager der Bears gerade schläfst. Der schläft gar nicht. Der macht Insomnia. Der rennt nachts um die Häuser. Weiß ich nicht.
Das Problem ist, es hat ein bisschen Carolina Panthersche Züge und die sind leider auch gerade nicht so gut unterwegs. Und die Bears haben ja schon mal im Draft, zwar mit einer anderen Ausgangssituation, aber der Mitch Trubisky-Fall war vielleicht nicht der erfolgreichste. Und deswegen sind Bears-Fans dahingehend auch ein bisschen geschädigt. Ich weiß noch, wie jener Rainer Nachtwey damals reagiert hat. Wir haben zusammen den Draft gemacht. Als die Bears plötzlich für Trubisky hochgingen. Das war einprägsam. Deswegen muss man aufpassen, was man so im Draft macht, um noch ein anderes Team reinzuwerfen. Die Arizona Cardinals dürfen ja an 4 picken. Und unser Freund Monty Austinfort hat gesagt, das ist für mich ein Indiz, dass er mit Kyler Murray gehen möchte, dass er bereit sei, über Angebote nachzudenken oder die sich anzuhören für einen möglichen Downtrade. Er glaubt oder viele glauben, dass der 4. Pick vielleicht der erste wird, der nicht an einen Quarterback geht. Du könntest natürlich auch als Cardinals, angenommen alle Quarterbacks werden weg, Marvin Harrison oder so holen, aber er sagt, er ist bereit, sich Angebote anzuhören, was ein klares Zeichen ist, nur mit dem Nummer 4 Pick werde ich ein Rebuild hier nicht schaffen, ich brauche mehr. Das ist seine Einschätzung. Also auch da, wir haben ja vorhin auch über die Broncos geredet, da wäre es vielleicht ein Anruf wert, mal zu sagen, wir brauchen dringend wen.
Ja, aber Monty, das ist auch wieder nicht schlau. Monty, ich erkläre dir das jetzt mal. Ich erkläre dir mal Pokern. So, wer ist denn direkt hinter dir dran? Okay. Die Chargers. Und wer kommt dann? Die Giants. Nehmen wir jetzt mal an, nur so hypothetisch. Die Chargers, die ja also jetzt rausgekehrt und neu und hast du nicht gesehen, brauchen also 1-2 Draftpicks. Vielleicht traden die mit den Vikings. Die Vikings gerüchteweise brauchen Quarterback. Wenn du jetzt schon sagst, ja, wir könnten downtraden, mach doch den, ja, vielleicht, und der J.J. McCarthy, geile Katze, den gucken wir uns mal an, mach deinen Pick wertvoller. Denn dann wollen die Vikings deinen Pick. Wenn du jetzt sagst, ja, nee, Diggi, brauche ich nicht, und hier vielleicht nehmen wir den Receiver oder so, nicht smart, geschäftlich nicht smart, Monty.
Bin ich sogar auch bei dir, ich glaube nicht, dass die öffentliche Aussage vor einem Draft, wir werden uns Angebote anhören, dazu führt, dass 5 Anrufe mehr reintrudeln. Ich glaube, wenn ein anderes Team unbedingt einen Quarterback will, werden die schon auf dich zukommen. Und wenn du vorher noch so ein bisschen mysteriös bleibst mit dem, was du machen möchtest, man könnte für einen Quarterback gehen, man muss aber nicht. Du kannst auch ein bisschen sagen, weiß nicht, Kyler Murray, guter Mann, aber vielleicht brauchen wir ihn dahinter. Dann schaffst du einen höheren Wert, das, was Carsten gerade gesagt hat. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, mit zu offenen Karten zu spielen. Natürlich, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bekomme sonst nicht die Angebote, ich muss öffentlich was antreiben, ist das fein. Aber ich glaube, wenn du einen 4. Pick im Draft hast, musst du das nicht tun. Weil alle anderen Teams, wie die Vikings, wie die Broncos, wie wer auch immer der unten ist, die werden die ersten 1-5 Picks anrufen und sagen, ey, wir müssen hoch, was wollt ihr haben? Und wenn dann abwägen, dann musst du, glaube ich, nicht extra sagen, wir sind bereit für Anrufe, so dringend ist die Nummer 4 für uns nicht.
Vor allem, Monty, jetzt mal ehrlich, es sind doch nur 32 Teams.
Das du magst heißt, den Vornamen, oder? Monty?
Monty, pass auf, the full Monty. Wir machen jetzt the full Monty. Ich erkläre Monty kurz, wie das funktioniert. Monty, es sind 31 NFL-Teams, das heißt 31 GMs. Macht es doch mal smart. Ruf doch mal den einen oder anderen an und streu dann Gerücht. Es bringt dir nichts, wenn du in ein Pressemikrofon von RAN.de oder was auch immer sagst. Ja, Freunde, nur dass ihr es wisst, also wir wären für einen Trade offen. Diggi, das interessiert jetzt Mike Stiefelhagen und Carsten Spengmann relativ wenig, weil wir haben keinen Pick. Wir können mit dir nicht traden. Setz ein Gerücht, sag, oh, der Keiler, das ist vielleicht doch nicht so ein Geiler. Vielleicht,
wir brauchen ja, nee, das wäre wieder
im
falsch.
Gespräch, also, nein, im Gespräch, so droppen, verstehst du, so droppen. Weil du willst also ja, du willst ja, dass dich jemand anruft von den anderen 31. Und du weißt, wie es ist. Der eine erzählt dem, dass der. Und am Ende kommt dabei raus, ja, die Cardinals wollen sogar noch hochtraden. Oh nein, echt? Oh, geil. Ah, siehst du, die wollen Quarterback. Und dann kommen die Vikings und wollen deinen Pick. Ich schwör's dir, so wird's funktionieren. Ich sollte GM werden.
Jein, nee, weil ein Fakt ist entscheidend. Ich würde das schon so machen, wie du sagst, aber ich würde auf keinen Fall meinen eigenen Quarterback diffamieren und sagen, Kyler ist kein Geiler. Ich würde nur sagen, wir brauchen
nein,
den dahinter.
Bewusst,
weil,
ich habe bewusst
wenn
das
rauskommt, das
benutzt.
Ja, ich mach's nicht, weil wenn du das tust und das kommt raus, dass du über deinen eigenen Quarterback negativ sprichst, dann hast du die nächste Unruhe. Aber als GM zu sagen, einen Quarterback picken, warum nicht? Das kannst du natürlich tun, aber vermeide dabei, deinen eigenen Mann runterzumachen.
Okay, ich mach's anders. Ich bin jetzt wieder Monty, okay? Ich mach's nicht mit, vielleicht ist er nicht ein Geiler. Ich sage, du, wir hatten ja schon die Situation, dass er bei Social Media und ich will weg und ich will weg und ich will weg. Oh, nicht, dass das wieder passiert. Wir brauchen jemanden. Also einfach mal gucken. So, kann ich mit dem Satz arbeiten? Ja, so kann ich das machen.
Ich glaube, ich würde gar nicht über Kyler reden, aber so, vielleicht Viking, du auch eine Viking, andere Art
die,
GM als
die
ich.
Die Vikings rufen gerade an. Warte, hallo. Nee, ich habe mit dem Pick nichts zu tun. Du musst den Mike Stiefelhagen anrufen.
Was würdest du denn eigentlich machen, wenn du der GM wärst von den Miami Dolphins und Odell Beckham Jr. ist in deinem Training? Oder ist bei dir zu Besuch? Das soll nämlich passiert sein. OBJ ist ja jetzt auch wieder mal auf dem Markt und der hat die Miami Dolphins besucht, laut Miami Herald. Und es soll starkes Interesse beiderseits geben. Natürlich noch keine Einigung und wahrscheinlich wird Beckham noch das ein oder andere Team besuchen. Aber OBJ, Tyreek Hill und Jalen Waddle, willst du sagen, das wäre eine sinnvolle Edition? Du bist kein OBJ-Fan, ne?
Wir sind an Pick 21 dran. Was wir brauchen auf jeden Fall wäre ein Offensive Tackle. Ich habe da einen auf meiner Wunschliste. Wir mocken ja irgendwann, deswegen kann ich den Namen ja schon sagen. Vorname, Achtung, ich muss jetzt mich wirklich Monty-mäßig konzentrieren. Kriege ich nicht hin. Olu.
Ich liebe sowas.
Also der Nachname ist einfacher. Fashanu.
Wie heißt er mit Vornamen?
Olumuyiwa.
Und dann Fashanu. Ja, ist ja einfach.
Natürlich.
Olumuyiwa Fashanu.
So, den Draftpick der Miami Dolphins verkündet Mike Stiefelhagen. Warum? Er ist der Einzige, der den Namen aussprechen kann.
Ja. Olumuyiwa Fashanu wird ein Delfin.
Jetzt habe ich es. Das ist mir vorgesprochen. Olumuyiwa, jetzt habe ich es.
Du musst einfach ganz schnell reden. Einfach ganz schnell, dann wird keiner das hinterfragen. Olumuyiwa.
Olumuyiwa. Ja, stimmt, das Redi ausgesprochen. Nee, der hat doch nur genuschelt. Egal. Wir brauchen Offensive Tackle. Wir haben jetzt ja rein theoretisch viel Speed, viel
Wings,
Power.
Ne?
Genau, wir haben viel Speed, wir haben viel Power. Odell Beckham Jr., wenn er tatsächlich topfit ist, das haben wir gesehen, kann er zuträglich sein deinem Offensivsystem. Wir alle wissen aber auch, viele Verletzungen und auch so ein bisschen Speedverlust. Holst du lieber jemanden jungen in der zweiten Runde, der das Potenzial der Geschwindigkeit hat, oder setzt du jetzt mit OBJ auf Erfahrung und auf einen großen Namen? Ja, nach Miami gehen sie alle als Rentner. Haha, den Witz kenne ich schon. Also habe ich auch als OBJ da war gelesen. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Jemand mit seiner Erfahrung, mit seinem Charisma, mit seinem Star-Charakter kann das Ganze eigentlich nur noch runder machen. Wenn der Preis stimmt und er jetzt nicht sagt, ich will wieder 73,4. So, Diggi, schalten Gang runter. Du, also du reitest langsam aber sicher in den Sonnenuntergang. Das können wir dir noch ein bisschen vergolden, aber so, wenn das alles passen würde, warum nicht? Und wenn der in diesem System funktioniert, ganz ehrlich, du hast Speed auf der Außenseite, du hast Speed auf der Halbinnenseite und dann nimmst du ihn noch dazu, das macht das Feld noch breiter. Also ich an Tourstelle würde mich freuen.
Ja, ich würde auch sagen, das wäre eine gute Transaction für die Dolphins, wenn eben der Preis stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz, den du gerade noch mitgegeben hast. Du hättest natürlich noch einen Braxton Berrios oder so dahinter, aber so ein OBJ neben Hill und Waddle, das wäre schon eine gute Nummer. Und ich glaube, die Draftpicks würde ich tatsächlich auch eher für andere Positionen nutzen, wie du schon gesagt hast. Sie haben in der O-Line schon mit Isaiah Wynn echt einen guten Spieler geholt. Den vermisse ich aus patriotischen Gründen, weil der einen guten Job gemacht hat und der ist jetzt der neue Left Guard bei den Dolphins. Also da werden schon die ersten Moves gemacht. Defense haben wir letzte Folge schon gesprochen. Shaq Barrett und Co., Kendall Fuller, Jordan Poyer. Also Miami ist wieder, wie ich finde, bisher auf einem sehr guten Weg. Gibt ein Video, was bei Social Media auch Wellen geschlagen hat von Tyreek Hill, der gerade auf Europa-Tour ist. Ich meine sogar, er ist auch bald bei einem deutschen Team von der ELF. Er war jetzt, meine ich, bei den Paris Musketeers, heißt nicht so? Ja, ich glaube schon. Ja. Und hat dort im Training gegen alles die verbrannt. Defensive Backs gespielt. Und ich weiß nicht, wie ernst dieser Drill war, aber die Jungs konnten auf jeden Fall deutlich, deutlich nicht mithalten, wie Tyreek Hill ihnen entkommen ist. Das war einfach dann eine Spur zu groß. Ist natürlich auch einer der besten Receiver da draußen, muss man auch sagen. Aber das war schon ein deutlicher Klassenunterschied. Er ist jetzt gerade in Frankfurt bei Galaxy. Perfekt, vielen lieben Dank. Auf dem Gelände, wo ich früher mal Tennis gespielt habe, bei 1880. Also, Tyreek Hill jetzt bei Galaxy. Mal gucken, ob die Jungs da einen besseren Job machen. War ein spannendes Video auf jeden Fall.
So, und damit bleiben wir in derselben Division. Und ich drücke hier mal auf Play, denn jetzt kommt eine Frage, also eigentlich im Nebensatz nur an mich, primär an Mike.
Hallo Carsten, hallo Mike. Hier der Jan aus Ommersbach. Ich wollte mal den Mike hauptsächlich fragen und dich natürlich auch, Carsten. Sollten die New England Patriots im Draft an Pick 3 einen Quarterback wählen? Und wenn ja, welchen? Oder sollten sie einen anderen Spieler an dieser Stelle picken, einen Right Receiver zum Beispiel? Mal schauen, wie ihr euch entscheidet. Ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme. Macht's gut. Ciao, ciao.
Mein lieber Freund, wenn du einen Wide Receiver picken würdest, ich finde Marvin Harrison auch super, was machst du dann auf der Quarterback-Position? Ist dann Jacoby Brissett, Bailey Zappi, irgendein Free Agent, der noch kommen soll, die Lösung? Bezweifle ich. Ich glaube, wenn du schon an 3 pickst und nicht runtertradest, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch noch da, dass du sagst, wir brauchen mehr Picks für Rebuild, dann wirst du einen Quarterback nehmen. Jetzt die Frage, welchen? Da kannst du nur beantworten mit der noch über ist. Wenn du jetzt auf einen Quarterback schielst und der wird schon an Position 1 oder 2 genommen, dann hast du ein Problem. Deswegen ist diese Frage, die wirklich sehr häufig hier gestellt wird, nicht so einfach zu beantworten. Du kannst natürlich einen Draftplan A aufstellen, du wirst aber in dem Fall mindestens bis C kommen, um zu sagen, gut, wenn an 1 und 2 der geht, dann brauche ich irgendwie ein drittes. Ich gehe davon aus, dass die Patriots einen Quarterback picken und ich vermute, dass an 3 vielleicht noch ein Jalen Daniels, ein Drake May über ist und es wird wahrscheinlich auf einen von den fallen, ein JJ McCarthy könnte auch noch da sein. An 3 wäre das auch vielleicht ein bisschen hoch. Ich gehe mit LSU, ich gehe mit den Heisman Trophy Winner. Ich glaube, Jalen Daniels ist mit gerade der heißeste Favorit, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit bis zum Draft. Es kann auch viel passieren, es kann auch Picks getradet werden. Das wäre jetzt mein Call. Aber es wäre schon sehr verwunderlich, wenn sie nicht runtertraden und dann 3 einen Receiver oder wen auch immer nehmen und die Quarterback-Frage erstmal offen lassen. Das würde mich verwundern. Aber wenn der Hund von Bill vielleicht wieder im Gebäude ist, ist alles möglich.
Bill hat noch den Code fürs Draft-Telefon.
Komm, ey Jungs, Draft mache ich noch.
Draft mache ich noch, weil mir ist gerade ein bisschen
langweilig. Aber dann bin ich raus.
Nee, Bill, nein, Bill, nicht die. Nein. So, wir haben runtergetradet auf die 32. Was? Wofür? Für
den O-Liner.
Ja, aber einfach, weil es lustig war. Wir würden gerne den Kräftigen von Walmart haben. Nee, ihr müsst schon College-Spieler draften. Ich bin komplett bei dir. Was machen die Commanders? Damit steht und fällt das komplette Konstrukt der Patriots. Entscheiden sich die Commanders für Drake May von North Carolina, dann ist es Jaden Daniels. Wenn jetzt Jaden Daniels weg ist, dann kommt jetzt für mich der spannende Punkt. Du hast Jacoby Brissett. Jacoby Brissett War schon mal bei den Patriots. Der ist jetzt auch schon eher im letzten Drittel seiner NFL-Karriere. Ja, Tom Brady-mäßige Zahlen wäre er noch mittendrin. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und wenn wir jetzt rein theoretisch Jaden Daniels von, das könnte sich perfekt ergänzen. Das wäre so eine Justin Fields, Russell Wilson ähnliche Playbook-Situation. Da müsste ich nicht groß noch hier noch und noch ein zweites Buch und für den Fall das. So, jetzt kann der eine von dem anderen lernen. Was passiert aber, wenn jetzt rein theoretisch, ich spinne jetzt wirklich, ich mache jetzt mal den vollen Durchdruck, die Bears traden runter, weil Caleb Williams tatsächlich nicht mit seinen Teamkollegen Geburtstag gefeiert hat. Und dann nimmt jemand anders und dann nimmt jemand anders an zwei und vielleicht die Commanders nehmen dann, also und ich möchte die 3 nicht haben. Die 3 ist wirklich so die bucklige Verwandtschaft von 1 und 2. Die 3 ist, da bist du so abhängig, denn wir alle kennen es, die 2 und die 1 geht auch gerne mal über den Jordan für 10 Picks oder 12 Picks oder was auch immer. Frag mal andere Teams, die da hochgetradet haben in den letzten Jahrzehnten. Die Patriots brauchen einen Quarterback. Die brauchen einen. Deswegen runter zu traden aus Sicht der Patriots macht nur dann Sinn, wenn da drüber was passiert ist, was wir vorher alle nicht erwartet haben und nicht das da ist, was du haben willst. Aber wir haben 3 beziehungsweise 4 Top-Quarterbacks. Warum sollte keiner mehr da sein? Also
genau, du kannst natürlich sagen, JJ McCarthy finde ich super. Ich trade auch an 12 runter, weil ich glaube, da gibt es den immer noch und habe dafür noch einen Pick mehr. Das Risiko kannst du gehen, ist natürlich ein Risiko. Ich finde den dritten Pick gar nicht so schlimm, weil du eigentlich nach wie vor eine gute Basis hast zu reagieren. Aber du musst an 3 natürlich schwitzen am Draft Day, weil wenn vor dir was passiert, dann musst du ganz schnell telefonieren. Also du musst auf jeden Fall auf Zack sein, um reagieren zu können.
Da kannst du es nicht wir machen wie damals. Der HSV, weißt du, mit dem Joe, wie hieß er noch, der Fußballspieler, wo das Fax funktioniert hat?
Ja. Choupo-Moting, auch ein Ex-Schalker. Ja. Ich werde keine HSV-Witze machen, so wie es gerade bei Schalke läuft.
Ich wollte auch keinen Witz machen. Ich wollte nur sagen, da musst du halt wirklich auch sicher sein, dass du, und das meine ich halt,
3 ja, klar, ist die, das war die, für alle die Geschichten, die ich kenne. Das war damals der Deadline-Day. Man musste, glaube ich, bis 18 Uhr alle Transfers einreichen und das Faxgerät ging nicht. Und deswegen kam der Transfer von Choupo-Moting damals nicht zustande, weil das Dokument nicht rechtzeitig ankam. Ich würde gerne noch eine andere News hier reinwerfen, die sehr traurig ist. Für viele, der eigentliche GOAT fernab der Quarterback-Position hat sein Karriereende verkündet. Aaron Donald, und ich bin da auch vorbei zu sagen, einer der besten ever in der NFL, nicht nur auf seiner Position für mich. Jedes Team musste ihn nicht nur doppeln, sondern trippeln, um ihn irgendwie in den Zaum zu halten. Nach 10 Saisons hat er gesagt, dass er aufhört und vor allem, wenn du siehst, wie er das erzählt, dann war das keine einfache Entscheidung für ihn. Er hätte vielleicht damals schon aufhören können, auf dem Höhepunkt seiner Karriere beim Super Bowl gewinnen, aber man hat gesehen, der Mann liebt einfach Football und wollte eigentlich noch weitermachen. Aber die Worte, ins Deutsche übersetzt, ich fühle mich etwas ausgebrannt, da schlägt die Alarmglocken, finde ich. Wenn so eine Maschine das auch zugibt. Es ist eine unfassbare Karriere, die seinesgleichen sucht. Für mich auch ein First Ballot Hall of Famer. Der sehr viel erreicht hat. Und ich werde ihn vermissen. Und ich glaube, die Rams werden ihn auch vermissen. Aaron Donald, einer der größten seiner Zunft.
Super Bowl-Sieger, 3-mal Defense-Spieler des Jahres, 154 Spiele in diesen 10 Jahren, 543 Tackles und 111 Sacks. Und wenn man irgendwann über Aaron Donald spricht und sagt, wie gut war der eigentlich? Es gibt so viele Bilder, wo, und das war mein Highlight, du hast gesagt, getrippelt. Ich habe Bilder gefunden, da stehen 4 O-Liner. Da stehen 4 O-Liner und die machen so einen Kreis um Aaron Donald, wo ich gedacht habe, so, puh, Alter, der war schon echt eine Abrissbirne. So, das Interview, du hast es gesagt, da sind Worte gefallen wie ausgebrannt, leer.
Ich habe die Leidenschaft nicht mehr zu spielen, genau. Ne? Das ist natürlich ein harter Satz, aber wenn es so ist.
Naja, ich meine, seien wir auch mal ganz ehrlich, du kriegst bei jedem Play auf die Fresse. Also das D-Line ist halt wirklich Krawall und Remi-Demi, genau wie O-Line. Und es ist so ein bisschen ein Spiegel, auch das, was, wenn man zwischen den Zeilen zuhört, was auch Kelce gesagt hat, der Körper, also will einfach nicht mehr. Und wenn dir ein Aaron Donald sagt, ich habe die Energie nicht mehr, dann ist natürlich der Punkt, der schwingt morgens nicht dynamisch die Beine aus dem Bett, sondern der sagt, oh, mir tut einiges weh. Und wenn du dann, und das ist jetzt nicht böse gemeint an die Rams-Fans, aber wenn du dann den Zenit dieser Franchise schon überschritten hast, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist eben genau der Punkt, den Aaron Donald jetzt praktiziert. Er hat gesagt, ich hab einen Titel, Natürlich rollen die mir bei der Hall of Fame den roten Teppich aus. Ich kann jetzt auch noch für die Statistik noch ein Jahr spielen, noch ein Jahr spielen. Aber ganz ehrlich, wofür? Also um vielleicht knapp in die Playoffs zu kommen? Ja, okay, kann ich machen. Aber ganz ehrlich, ich höre jetzt mal auf meinen Körper. Und wenn der Körper dir sagt, dann ist es auch genau die richtige Entscheidung. Und mir wird er definitiv fehlen. Aber nicht nur er reitet in den Sonnenuntergang, sondern auch Derek Watt, der ehemalige Chargers- und Steelers-Fullback, hat jetzt auch gesagt, so, jetzt ist einfach mal Schluss, aber nicht nach 10 Jahren, sondern nach 7 Jahren. Da ist genau dasselbe. Bei jedem Play, wenn er auf dem Feld ist, fragt mal Jakob Johnson, gibt's Radadazong, Radadazong. Das heißt, der hat jetzt einfach mal gesagt, weg, tschüss, fertig.
Ja, wobei ich sagen muss, das Teaser-Bild mit Watt beendet Karriere und Derek Watt steht neben TJ Watt, fand ich dann doch irreführend. Aber du hast natürlich recht, Derek Watt, auch wenn es jetzt nicht die Karriere seiner Brüder ist, trotzdem ein renommierter Spieler und ein toller Name in der NFL, der aufhört.
Übrigens, wusstest du, welchen Quarterback hat Aaron Donald, ich weiß, dass du es weißt, aber für alle da draußen, einmal kurz so eine Quizfrage. Welchen Quarterback hat Aaron Donald am meisten gesackt?
Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich ein Quarterback aus der Division sein. Also entweder ein Seahawk oder ein Cardinal oder ein
Niner.
Er hat mit am längsten wahrscheinlich gegen Russell Wilson gespielt. Ja. Also würde 15. ich Russell sagen.
15 Stück.
Ja.
Kyler Murray 6,5.
Den am meisten gespielt hat. Bugge TV schreibt Goff, ja im Training vielleicht. Im Training hat er vielleicht Goff am meisten noch umgehauen. Ich fand die Aussage von Kyler Murray tatsächlich auch ganz sympathisch, der das retweetet hat, dass Donald aufhört mit Thank God. Gott sei Dank ist er weg. So, das ist natürlich die größte Ehre.
Was ich in dieser Liste des Quarterback-Nightmares sozusagen am witzigsten finde, Cam Newton dreimal gesackt, Carson Palmer 3,5, alles gut. Aber weißt du, wen er tatsächlich am drittmeisten gesackt hat? Und ich meine, mit dem Spieler jetzt, mit Matthew Stafford. Mit Matthew Stafford, den hat er 6-mal gesackt.
Gut, der muss in Detroit auch viel einstecken in den Spielen.
Der hat nur gesagt,
kleine Diskussion im Chat noch über den richtigen Zeitpunkt des Karriereendes, weil Dra Roth schreibt, für ihn ist es der richtige Zeitpunkt. Patek sagt, es wäre eigentlich nach dem Super Bowl-Sieg gewesen. Das meinte ich auch gerade schon, das wäre der Höhepunkt seiner Karriere gewesen. Ich hatte aber schon mal, ich glaube vor 1-2 Jahren hier im Podcast die Meinung, ich weiß gar nicht, bei welchem Spieler es war, der aufgehört hat. Ich finde, man muss nicht die Karriere an dem höchsten Punkt seiner sportlichen Leistung beenden, sondern dann, wenn man selber damit fein ist und vor allem, wenn man noch gesund ist. Und solange das der Fall ist, glaube ich, ist es der richtige Zeitpunkt. Also zu sagen, ich höre auf und du bist noch körperlich beisammen, ist der richtige Zeitpunkt. Ob das jetzt auf dem sportlichen Höhepunkt ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden, weil wenn du noch Lust hattest, hattest du eben noch Lust zu spielen, weil wenn du auf dem höchsten Punkt aufhörst, dann aber noch 3 Jahre privat unglücklich bist, weil du gerne lieber noch gespielt hättest, ist ja auch blöd. Deswegen, solange du fit oder relativ fit das Feld verlässt, glaube ich, hast du alles richtig gemacht, wenn du siehst, wie es den einen oder anderen angeht.
Ja. Kommen wir jetzt von den alten Hasen der NFL zu einer Zahl. Ihr merkt schon, ich hatte sehr viel Zeit. Ich habe Mike vermisst. Dieses zweimal die Woche Mike, das fehlt mir einfach. Ich bin auf untermiked, also sozusagen. Weißt du, ich brauche Mike öfter.
Und dementsprechend habe ich viel untermiked.
Ja, ich bin untermiked. Deswegen habe ich viel gerechnet und viel rausgesucht. Ich habe noch was Geiles gefunden, was richtig Geiles gefunden. Wir sind ja jetzt vor der Draft. Da sind die Jungs ja so alle 20, 21, manche 22. Okay, es gab auch Stetson Bennett, der war schon gefühlt 33. Aber sie sind alle sehr jung. Die Green Bay Packers aktuell, Stand heute, jetzt, während Mike und ich hier wild eine Pille drehen, sind im Schnitt 24,8 Jahre alt. Der älteste Spieler bei den Green Bay Packers ist Preston Smith. Der ist der einzige über 30. Und jetzt überleg mal, jetzt kommen noch statistisch gesehen die Rookies dazu. Das würde bedeuten, der Schnitt verschiebt sich nach unten auf 22,7.
Ich bin heute Carsten Spengemann, du bist heute Roman Motzkus.
Ja, nein, ich bin Mike Stiefelhagen. Ich habe das Internet für mich entdeckt.
Das finde ich sehr schön. Mach das mehr so. Ja. Hast du auch im Internet entdeckt, dass es eine Diskussion gibt um eine Regel, die vielleicht...
Danke.
Was wolltest du jetzt noch sagen?
Ich liebe Mike Stiefelhagen. Ich liebe ihn einfach.
Es geht um die...
Gerade drauf hinaus.
Ja, es ist nicht das neue Album von irgendwie Snoop Dogg. Es geht um die sogenannten Hip-Drop-Tackles.
Könnte aber wirklich Snoop Dogg sein. The chisel to the dizzle. Drop it like it's hot. Hip drop tackle. Hip drop tackle. Hip drop tackle. Super. Ruf mal bei Snoop an.
Kannst du bitte öfter rappen? Ja, es geht darum, dass, dass das Hip Drop Tackle sozusagen auf der Tagesordnung steht, dass es vielleicht verboten wird. Und das wird gerade diskutiert. Gibt die Meinung, dass 25% an Verletzungen zugenommen hätten durch, durch diese Art von Tackle. Wenn ich weiß, was das Hip-Drop-Tackle ist, man kann es quasi so beschreiben, dass man sich ja, um die Hüfte des Gegners legt oder umarmt und dann eben zu Boden reißen möchte. Und dadurch kann es passieren, dass du mit deinem Körpergewicht auf die Beine des Gegenspielers kommst und es da zu Verletzungen kommen kann. Wir haben da auch zuletzt die ein oder andere Verletzung durch diesen Vorfall gesehen. Da gibt es natürlich jetzt die Defense-Menschen, die sagen, jo, wir müssen aber irgendwie auch den Gegner stoppen dürfen. Und das ist genau der Punkt. Die Spielergewerkschaft NFLPA hat sich jetzt offen gegen dieses Verbot gestellt, geäußert, hat gesagt, während sich die NFLPA weiterhin für Verbesserung unseres Spiels im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit einsetzt, können wir keine Regeländerung unterstützen, die bei uns Spielern, Trainern, Offiziellen und vor allem bei den Fans für Verwirrung sorgt. Und das ist ein wichtiges Wort, weil es eben dann nicht mehr ganz klar ist, was darfst du denn überhaupt noch und was nicht, um den Gegner zu Boden zu bringen.
Das ist eben genau der Punkt. Wir alle kennen es damals, Hawk-Tackling, also bei den Seahawks ganz groß. Ja, und dann gehst du da mit der Hüfte und dann machst du die Rolle und hast du nicht gesehen. Du hast hier jetzt diese Weiterführung, dieser Rolltechnik, nur eben in einer Situation, die meiner Meinung nach nicht mit dieser Hawk-Tackling-Situation auch nur im Ansatz vergleichbar ist. Du hast rein theoretisch Horse-Collar 2.0, aber du hast ja auch hinten keine andere Möglichkeit. Also wenn jetzt Mike vor mir herläuft, so Mike und ich, wir stehen auf einer Party. Mike hat das letzte Bier. Finde ich nicht gut. Jetzt läuft Mike mit dem Bier weg und sagt aus Spaß, nee, ist klar, dass ich ihn nicht hinten am Nacken zu Boden reiße, sondern von hinten irgendwie liebevoll umarme. So. Und wenn ich ihn jetzt umarme, dann bleibt er natürlich stehen. Ist klar, das ist ja nur ein Spaß. Im echten Footballspiel willst du natürlich weiterlaufen, also musst du ihn irgendwie zu Boden ziehen. Und das ist natürlich völlig klar. Von hinten in die Knochen springen kann nie gesund sein, aber es ist nun mal eine Kollisionssportart. Ich nehme oben den Griff auf Schulterpad weg, ich nehme das weg, ich nehme dies weg. Was will ich dann noch machen, außer eine Flagge ranhängen und sagen, gut, wenn du die Flagge hast, muss er stehen bleiben. Es ist tatsächlich eine Situation, die ich kann die NFL verstehen, die sagt, ja, es macht Sinn, wir haben hier eine Statistik und diese Statistik belegt, es gibt mehr Verletzungen. Problem ist aber, ich muss ja auch irgendwie den Mann stoppen. Ich darf von vorne nicht so, ich darf so nicht. Was darf ich denn irgendwann noch? Und da finde ich tatsächlich die Aussage der NFLPA großartig, die sagen, nee, das führt zu irgendwelchen Dingen, die nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren.
Ja, es wird natürlich auch unterfüttert mit öffentlichen Aussagen von Spielern. Ich meine, du hast es gerade richtig gesagt, wenn statistisch die Gehirnerschütterungen zunehmen und was weiß ich alles, dann musst du diverse Fälle untersuchen. Und ich finde es auch okay, darüber zu diskutieren. Aber ein Verbot wird eben sehr kritisch gesehen, auch von Spielern, die damit zu tun hatten. Also Mark Andrews, der sehr verletzungsanfällig leider ist, verpasste den Großteil der letzten Saison durch einen Hip-Drop-Tackle, bei dem er sich schwer verletzt hat. Das war gegen die Cincinnati Bengals, als Linebacker Logan Wilson ihn stoppen wollte. Dabei hat sich Andrews schwer verletzt und er hat sogar selber gesagt, dass er jetzt nicht drüber nachdenkt, ob man sowas verbieten sollte oder ob man da was verändern sollte. Das gehört zum Spiel dazu. Und wenn das jemand sagt, der selber sehr lange davon rausgenommen wird, hat das eben Gewicht. Und sein ehemaliger Teamkollege, über den wir heute schon gesprochen haben, der jetzt bei den Steelers ist, Patrick Queen, hat ebenfalls öffentlich sich dagegen ausgesprochen und gesagt, ich habe es damals gehasst, dass Mark Andrews sich verletzt hat und ich habe für ihn gebetet, aber am Ende des Tages spielen wir eben Football. Es ist ein Tackling-Sport. Ich glaube nicht, dass das Hip-Drop-Tackle so schlimm ist. Wie soll man denn sonst ins Tackling gehen? Ich finde es gut, dass es einen offenen Austausch gibt und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nur jetzt am grünen Tisch drüber spricht sozusagen, sondern dass man auch auf die Spieler hört und da gerne mehr Meinungen reinholt und da muss man eben zu einem Entschluss kommen.
So, kommen wir dann zu den typischen, einfach mal so zwischendurch, bisschen Boulevard. Boulevard. Anthony Richardson, die geile Katze, mega sympathisch. Also der sitzt in seinem Auto, hat wahrscheinlich gerade hier Snoop Dogg anschüttelt, Dizzle Hip Drop Tackle. So, und sieht an der Straße, dass ein junger Mann einen Platten hat. Und statt weiterzufahren, hält er an und hilft. Und gibt sich erst einen kurzen Moment später zu erkennen. Und der junge Mann, Parker Sedef, So heißt er bei Instagram. Der hat das so stolz gepostet, weil er gesagt hat, Alter, wie geil ist das denn? Da kommt ein Typ im LeBron James T-Shirt. Ich erkenne den erst später und das ist tatsächlich mein Quarterback, von dem ich ein Jersey zahle. Geile Geschichte. Sympathischer geht's doch nicht, oder?
Ich find's auch geil. Also das sind die Off-Season-Stories, die ich hören möchte. Das ist mir viel lieber als irgendeine Kacke, die man sonst so liest und hört. Ja, zeigt oder ist ein weiterer Sympathiepunkt für ihn auf jeden Fall auf meiner Liste.
Und damit kommen wir gleich zur nächsten Off-Season-Geschichte, die überhaupt nicht gut ist. Cameron Sutton. Cameron Sutton ist untergetaucht. Also falls ihr nicht wisst, wer Cameron Sutton ist Cornerback. Nein, falsch. Richtig formulieren. War, denn die Detroit Lions haben sofort gesagt, Diggi, du bist zwar nicht hier, aber da ist schon mal die Tür. Deine Karte hier, die funktioniert nicht mehr. Cameron Sutton wird seit dem 7. März mit Haftbefehl der Polizei gesucht. Vorwurf. Häusliche Gewalt durch, und jetzt alle mal festhalten, Strangulation. Alter, what bist du fuck? Eigentlich geisteskrank? In seinem Haus in Lutz, Florida, ist die Polizei gerufen worden. Sutton soll eine Frau geschlagen haben, floh und ist nun nicht mehr auffindbar. Der Fall ist jetzt also medial, geht er natürlich durch die Decke. Und die Detroit Lions haben rigoros den Strich gezogen. Wir haben heute Morgen von der aktuellen Situation in Bezug auf Cam Sutton erfahren. Und wir werden keine weiteren Kommentare abgeben, außer da ist die Tür. Ja, tschüss.
Wie bescheuert muss es sein? Also das lässt ja einen schon fast sprachlos zurück, durch sowas deine Karriere negativ zu beeinflussen. Ist ja genau die Off-Season-Art, die ich eben nicht mag. Ja, sehr schade zu hören.
Ja, dann haben wir natürlich noch so zwei, drei Moves, die auch zu einer Sprachnachricht geführt haben. Und das ist auch kein Wunder. Wir reden immer von der Gelddruckmaschine der Saints. Keiner weiß, wie es geht, aber der Mann, der da am Abakus sitzt und hin und her rechnet, der schafft es immer wieder aus massivem Minus massives Plus zu machen.
Servus Mike, servus Carsten. Hier ist seit langem mal wieder der Nisa aus Tübingen, der treue Saints-Fan. Könnt ihr mir mal sagen, wie die Saints einfach Chase Young verpflichten können? Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, woher die Geldsäcke holen, aber die haben ihn tatsächlich verpflichtet. Ich konnte es wirklich erst glauben, als er dann unterschrieben hat und sich ablichten hat lassen. Einfach nur crazy, cool und mega einfach. Freue mich.
Ja, damit ist raus. Chase Young ist jetzt nicht mehr bei den 49ers. Der ist jetzt in the Bayou. Einziges Problem ist, mit der Unterschrift kam auch raus, ja, vielleicht lasse ich mich aber nochmal kurz operieren. Also Geld gefunden, und ich bin gespannt, ob Chase Young jemals zu dieser alten, weißt du, diese Stärke, die wir bewundert haben bei den Commanders, damals sogar noch Redskins. Ich mag den ja, aber ich find's eine paradoxe Situation gerade so ein bisschen. Also erstens, wo kommt das Geld her? Ja. Und zweitens, wow, yep. Also jetzt, ich bin gespannt.
Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder aufpassen, was ich über Chase Young sage, sonst kommt wieder der eine von den Niners-Fan und die Ecke und erklärt mir, wie gut er ist. Ja, Chase Young ist ein großer Name, der von dem, glaube ich, alle mehr erwartet haben, als er letztendlich gebracht hat. Die Commanders wussten, dass der damals schon Disziplin nicht unbedingt an jeden Trainingstag gelegt hat. Bei den Niners hat er über die Zeit schlechte Phasen gehabt, dann aber auch hinten raus eine sehr wichtige Rolle eingenommen und hat seinen Part erledigt neben Bosa. Das war ja auch das Tandem, was man wollte. Aber dass die Niners ihn ziehen lassen, zeigt ja auch wieder, wie sie ihn einschätzen. Und die Saints zahlen ihm für ein Jahr 13 Millionen Euro, oder Dollar besser gesagt. Das ist auch okay, aber wenn du eben weißt, dass er eine Nackenverletzung hat und jetzt operiert werden muss. Ich weiß nicht, ob, wenn ich wenig Geld habe, dann das ganze Geld in jemanden stecke, der so eine nicht zu unterschätzende Verletzung hat, wo man nicht weiß, wie er mit umgehen wird. Also ich halte es auch für fraglich, ob ich mein Geld so investiert hätte, bin ich ganz ehrlich. Nicht jetzt wegen dem Namen Chase Young als solchen, sondern auch aufgrund der Saints-Situation. Das mit den Geldsäcken, ja, sie können natürlich immer noch Dinge umstrukturieren, um zum Saisonstart auf plus minus null zu sein. Sie haben also noch Zeit. Aber die Entscheidung zu sagen, wir nehmen 13 Millionen und packen sie in einen Spieler, der vielleicht Disziplinprobleme hat, ist aber ein guter Name, muss aber eine Nackenoperation über sich ergehen lassen, ist eine spannende Entscheidung.
Hatten wir schon mal bei Peyton Manning, der war auch am Nacken verletzt. Das war dann irgendwie ein ziemlich langwieriger Prozess. Laut Pressemitteilung der Saints sind sie sich der Situation mehr als bewusst und gehen fest davon aus und können das auch zusichern, dass er zum Saisonbeginn fit ist. So. Okay, dann ist ja alles gut. Vielleicht ist er genau das. Tyrann Mathieu auch nochmal 2 Jahre verlängert, auch nochmal den Vertrag umstrukturiert. Also der bleibt auch an Bord. Defensivtechnisch sieht es also gut aus für die Saints. Was die Offense machen wird, da sind wir gespannt. Was die Saints in der Draft machen werden, da sind wir gespannt. Chase Young, jetzt bei den Saints. Hätte ich jetzt so auch nicht mitgerechnet. Aber gut,
wäre ich auch. Also, dass die Saints ihn halt holen für das Geld, obwohl sie wenig Geld haben, ist für mich auch verwunderlich. Hatte ja auch schon mal einen Kreuzbandriss. Also ist ein Spieler, der auch gerne mal verletzt ist. Und ich weiß nicht, so eine Nacken-OP. Ich hoffe natürlich, dass sie gut läuft für ihn. Und er ist erst 24 Jahre alt, darf man auch nicht vergessen. Aber ich finde, Chase Young muss erst noch das beweisen, was viele von ihm von Anfang an gefordert haben. Und die Saints gehen hier schon ein Risiko ein, weil sie eben nicht so viele Mittel haben.
Nee, und das ist eben genau der Punkt. Wenn du schon wenig Geld hast, dann musst du dir nicht irgendwie noch das Teuerste vom Teuren. Also ich bin mal wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Was gibt es sonst noch Neues? Relativ wenig. Also keine Uzis in Turmbeuteln, das ist schon mal ein Fortschritt. Also gut, wir haben jetzt einen, der mal wieder irgendwie meinte, er müsste irgendwie sich komplett daneben benehmen und Hand an Frauen legen. Aber sonst, ich bin froh, ich habe bis jetzt keine Schusswaffen in Turmbeuteln oder irgendwas mitgekriegt. Hast du irgendwas noch in der typischen Mike Stiefelhagen Boulevardschen Recherche gefunden? Ich nicht. Also die sind bis jetzt alle lieb.
Ja, ich bin ehrlich, also du hast ja gerade schon Sutton erwähnt, ich glaube, so lieb war der jetzt nicht, aber...
Nee, deswegen sagte ich, es gibt ja immer einen, der aus dem... Aber diesmal ist es weniger als sonst.
Ja, es gibt noch was um Michael Thomas, wo wir gerade bei den Saints waren, der ja auch entlassen worden ist, der auch etwas hat, wo er sich jetzt vor Gericht verantworten muss. Also es gibt schon diese klassischen Off-Season-News, aber ich bin ehrlich, dass Thomas die Saints verlässt, das ist ja eh ein Downfall seinesgleichen, einer der besten Receiver der Liga, der jetzt über Jahre hinweg, auch aufgrund von vielen Verletzungen, nicht mehr an die Leistung kam. Jetzt vor Gericht musste ich aufgrund, glaube ich, von der doppelten Ordnungswidrigkeit verantworten. Ja, aber ich meine, das ist dieses auch leider typische Off-Season-Gehabe.
Ja.
Ich hoffe, dass das nicht zu sehr ausartet.
Kommen wir nochmal zu den Jets. Wir haben ja ein Team-Special gemacht über die Jets und Mike Williams. Der sollte jetzt also überzeugt werden mit dem Sandwich. Die Jets brauchen jetzt also noch Waffen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was diese Jets-Offense mit diesen ganzen Aufpolsterungen jetzt zu leisten imstande ist. Also, da ist ja jetzt, wenn der Aaron wieder fit ist und länger spielt als letzte Saison, also die 3,2 Minuten, ganz ehrlich, die haben aufgepolstert. O-Line, also ich bin gespannt, Mike. Die Jets, die machen vieles richtig. Ich weiß zwar auch immer da nicht, wo sie das ganze Geld hernehmen, aber Buddy, der alte schwere Nöter, der scheint auch ein bisschen Geld im Keller zu haben.
Ja, dass sie Mike Williams jetzt geholt haben. Mike Williams und Garrett Wilson ist auf jeden Fall mit Alan Lazard dahinter noch eine starke Offense. Aber die wichtigste Verpflichtung wird Aaron Rodgers sein, der wieder fit zurückkommt. Sie haben gesagt, Zach Wilson kann sich einen Trade-Partner suchen. Da ist noch nicht mehr passiert. Sie haben dahinter schon Tyra Taylor geholt für den Giants. Also der bleibt in New York, aber wechselt die Farbe. Auch das ist ein spannender Move, wie ich finde. Haben in der O-Line mit Morgan Moses, John Simpson und vor allem Tyron Smith aufgepolstert, um eben neben Vera Tucker und Joe Tippmann Rodgers den optimalen Schutz zu geben. Auf der Running Back Position haben sie einen Breece Hall. Also das liest sich schon sehr, sehr ordentlich. Die Defense sowieso letztes Jahr sehr gut. Also ich bleib dabei, die Division ist jetzt nicht so Patriots-freundlich nach wie vor.
Auch nicht so Dolphins-freundlich.
Ja, aber die Dolphins, wenn sie jetzt noch ein OBJ holen, polstern ja selber auf, haben auch viel getan. Also das wird für die Patriots nach wie vor sehr, sehr schwer. Aber so gibt es eben ein paar Jahre im Football, wo du eben eher hinten dran bist. Dafür hast du sehr viele Patriots-Jahre, wo du sehr lange vorne dran warst. Ist ja auch das Spannende an der NFL. Wir haben noch den Draft. Deswegen, ich bin bei diesen ganzen Kaderbewertungen noch vorsichtig, weil kein GM wird jetzt schon den perfekten Kader haben. Alle sind natürlich am Machen, um wichtige Leistungsträger zu holen. Aber der Draft ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Kaderplanung. Deswegen lass uns mal gucken, wie sie dann nach dem Draft aussehen. Aber jetzt schon auch eine Defense, Javon Kinlaw geholt, Leki Fotu geholt für die D-Line. Das ist schon ganz gut, was sie machen. Aber es ist eben noch nicht fertig.
Du, und vor allem, du pickst an Stelle der Jets ja an 10. Das heißt, rein theoretisch kriegst du da einen Receiver. Und wenn es besonders gut läuft, kriegst du sogar Brock Bowers, den Top-Tight End aus Georgia. Also da kannst du dich noch waffentechnisch richtig gut hinstellen. Und da bin ich mal gespannt, was die JATS machen und wie das in der Saison funktionieren wird. Denn wir alle hatten ja, seien wir ganz ehrlich, eine riesen Erwartungshaltung letztes Jahr. Da haben wir gesagt, oh, das wird geil mit Aaron Rodgers, boah, High-Flying. Dann kam die Achillessehne, die sagte plopp und dann war gar nichts mehr. Dann Zach Wilson ist jetzt auch weg. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also für die Jets, Vorfreude schon da. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil Ich bin gespannt, wie Aaron Rodgers nach seiner Packers-Ära in diesem System wirklich mal eine ganze Saison funktioniert. Mit Salah, der ja eigentlich eher defensive-minded ist. Aber ich glaube, die werden einige überraschen.
Ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, ist noch viel zu tun. Aber die Jets werden mit Rodgers wieder ein Contender sein. Wobei, ich habe auch Angst. Ne? Der Mann ist leider auch nicht der Jüngste. Ich hoffe nicht, wirklich, ich hoffe nicht, dass wieder was passiert. Ich will ihn endlich das Spielen sehen. Aber
ich glaube, dann Aaron dreht Woody durch. Dann dreht der Owner durch. Dann sagt er so, oh, scheiße.
Und bei Aaron Rodgers habe ich mittlerweile leider auch die Angst, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, irgendeine komische News zu ihm zu lesen. Deswegen es muss doch viel Wasser die Elbe runterlaufen, sagt man das so?
Ja, das stimmt.
Noch ein bisschen Geduld bei dem Thema, würde ich sagen.
Oder für Mike, es muss noch viel Schnee in den Bergen fallen.
Ja, oder so.
Ja, du bist ja jetzt für mich, du bist Heidi.
Ich bin Schneehase, ja.
Oh, mein kleiner Schneehase. Schneehase, hast du noch was?
Ich glaube, es wurde eben noch in den Chat reingeschrieben, dass man noch über Daniel Jones reden könnte, da auch noch das Gerücht da ist, ob da vielleicht noch was passiert bei den Giants.
Oh ja, stimmt.
Ich glaube sogar, dass Lasse es war, der meinte, ihm würde es vielleicht gefallen, Daniel Jones mal woanders zu sehen, um ihn wirklich bewerten zu können. Sie haben ihm halt jetzt erst den großen Vertrag gegeben, das wäre schon eine kuriose Situation. Aber klar ist ja auch im letzten Jahr, dass die Giants nicht zufrieden sein können, was die Offense dargeboten hat. Von daher, ich bin mir nicht sicher, aber ob sie jetzt wirklich diesen finanziellen Schritt gehen und den abgeben wollen.
Naja, der Punkt ist der, wenn wir uns mal angucken, was speziell in der NFC, also du spielst gegen die Eagles, Jalen Hurts, Shaquan Barkley, AJ Brown, Dallas Goedert. So, das klingt schon nach Krawall und Remi-Demi. So, was hast du denn jetzt noch? Du hast rein theoretisch, ja, du hast Daniel Jones. Und Daniel Jones, und das ist immer so ein Punkt, der allen so durchrutscht, ist statistisch gesehen ja jetzt gar nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Wie wir auch manchmal den Eindruck haben, weil er natürlich anders und behäbig läuft. Aber gucken wir uns die letzten 50 Spiele an. Also vergleichen das mal mit Trevor Lawrence. 20 Siege, 30 Niederlagen. Auf Seiten von Daniel Jones, 19 Siege. 30 Niederlagen und einmal die Schwester geküsst, unentschieden. Passer-Rating beide 85 und 86. Passing-Touchdown-Verhältnis zu Interception, muss man ganz ehrlich sagen, ist sogar Daniel Jones besser als Trevor Lawrence. Er hat 58 Pässe geworfen für einen Touchdown, aber 39 Interceptions. Und auf der anderen Seite, Kollege Daniel Jones, 57 Touchdown-Pässe, aber nur 33 Interceptions. Der ist jetzt nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, was machen die Giants? Barkley ist weg. Wer sind jetzt die Leistungsträger? Wer trägt den Ball? Und vor allem, wer fängt den Ball? Da bin ich tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, denn Daniel Jones frisst einen riesengroßen Kuchen, also ein Stück vom Kuchen, von dieser Salary Cap weg. Da kannst du nicht nochmal eben in der Free Agency sagen, oh Freunde, holt mir mal die Besten der Besten der Besten, wir machen hier jetzt ein All-Star-Team. Es wird sehr, sehr spannend, was die Giants auch in der Draft dann kompensieren, ob sie vielleicht ein Pick abgeben, um dafür zwei zu haben, in den späteren Runden dann irgendwie den ein oder anderen Receiver holen, denn du musst jetzt liefern. Wenn du dieses Jahr wieder so rumdümpelst, Alter, dann brennt da richtig der Baum. Das ist die Medienmetropole Nummer 1. Du gibst Barkley ab und kriegst es dann selber nicht hin. Oh, holy moly.
Ja, Yanni Banani, großer Giants-Fan, schreibt auch gerade rein, Jones wird starten, dann holt sich einen Quarterback im Draft, zum Beispiel JJ McCarthy. Da bin ich aber gespannt, ob der noch an der Stelle, ob sie da den McCarthy auch holen können und wollen. Im Draft mit dem Receiver zu gehen, um nochmal Jones eine Waffe zu geben, halte ich auch für einen guten Weg. Du hast dich mit dem Vertrag auf ihn eingelassen, dann zieh es zumindest noch eine Saison durch. Also, das ist natürlich auch eine Meinung, die man vertreten kann. Ich glaube, du hast dich auf Jones committed, also geh den Weg. Carsten hat es gerade schon gesagt, Barkley abgegeben, du hast noch andere Baustellen im Team, die du füllen musst. Clemens Schmid ist auch im Chat, unser DTM-Fahrer-Freund, der auch nochmal fragt, was glaubt ihr, kommt Aaron Rodgers in Topform zurück nach seiner Verletzung ohne Hinterkopfgedanken? Ich glaube, das können Carsten und ich nicht wirklich einschätzen, weil, wie ich gerade gesagt habe, bei dem weißt du nie, wie der morgens aufsteht und was er im Kopf hat. Ich glaube schon, die Zeit ist jetzt lang genug, dass er sich auskurieren konnte, was seine Verletzung angeht. Er hätte ja theoretisch ja angeblich auch früher schon spielen können. Aber ob er natürlich jetzt der Alte ist in Topform, er ist auch nicht der Jüngste, das gilt es abzuwarten. Ich habe eher die Angst, dass er in guter Form ist, dann aber wieder einen Hit abbekommt und dann geht alles von vorne los.
Geht alles von vorne los. Stell dir das mal vor. Er läuft wieder theatralisch ein, Flagge. Bam, 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 hält der Gladiatoren. Aua, vorbei. Oh, Alter. Und vor allem, das ist ja jetzt der Punkt. Also wir dürfen ja mal eine Sache nicht vergessen. Wir haben auf der einen Seite, also wir haben ja zwei Teams in New York. Wir haben die Jets und wir haben die Giants. Wenn die Jets jetzt rein theoretisch jetzt diese Möglichkeit nicht nutzen, New York zu erobern und zu dominieren und die Giants schlecht aussehen zu lassen im Verhältnis, dann hast du was falsch gemacht. Ich glaube, dann brennt bei Woody richtig der Baum. Damit haben wir eigentlich, glaube ich, jetzt alles durch, oder? Oder haben wir irgendwas noch? Ich weiß es nicht.
Lars fragt, ob du nochmal die Geräusche von eben nachmachen kannst.
Welche Geräusche?
Ja, die waren gut.
Meine Fehlzündung oder was? Was ihr nicht wisst, ist, ich mache das immer mit Clemens Schmid gemeinsam. Immer wenn er sich auf seine Rennen vorbereitet, bin ich sozusagen das Motorengeräusch. Also er ruft mich eigentlich nur an, damit ich machen kann.
Wow, da höre ich Potenzial für ein neues Intro. Sonst habe ich nichts.
Oh nein, scheiße. Lieber, falls du das gehört hast in der Schweiz, nicht nehmen. Nicht, wirklich nicht.
Was ich sonst nur noch vermelden kann, ist, dass es keine Regeländerung gibt. Der Tusch-Push bleibt erlaubt. Das kann man nochmal mitgeben und erwähnen. Und nochmal der Hinweis, dass wir gar nicht so lange wieder auf Football warten müssen. Nicht nur in Europa, sondern, also nicht nur wegen der ELF oder so, sondern vor NFL-Start gibt es ja noch Olympia. Und da werden wir ja vielleicht auch den einen oder anderen NFL-Spieler erleben. Ich glaube, Ende Juli geht's los. Olympia mit Football wird auch eine coole Nummer. Ich habe sogar gesehen, dass die Red Zone dafür Sendungen übertragen wird und sich Gold Zone nennt, aufgrund der Goldmedaillen. Also das noch als Hinweis.
Ich glaube, das durchschnittliche Flag-Football-Team aus Nordwest-Aserbaidschan scheißt sich jetzt schon in die Hose, weil wenn die Red Zone zur Gold Zone wird, dann ist dir klar, dass die NFL die Besten der Besten der Besten dahin schickt. Und das heißt, das ist dann so, weißt du, wie damals dieses Basketball-Team, The Dream Team, wo sie nur die Besten hingeschickt haben, einfach um zu sagen, so jetzt brauchen wir mal eine Goldmedaille, einfach mal so fürs Marketing. Das wird, glaube ich, hart. Das wird, glaube ich, echt hart.
Ich glaube, ich würde mir nicht in die Hose scheißen, sondern ich würde mich darauf freuen, oder? Das ist doch eine Riesenehre. Wann kriegst du schon die Chance, in einem ernsten Spiel sozusagen gegen NFL-Topspieler zu spielen? Ich glaube, das.
Ja, aber wenn es so 100-0 steht, ist auch irgendwann doof.
Ja, aber es stimmt, aber es ist trotzdem eine Ehre, glaube ich, irgendwo.
Nee, ja, du möchtest als der in Erinnerung bleiben, den Tyreek Hill 87 Mal in einem Spiel vernascht hat. Ja. Dass du definitiv zu Hause
kann ich sagen, ich hab gegen Tyreek Hill gespielt. So, ich glaube, mehr haben wir nicht. Ich weiß auch, warum ich aktuell schon wieder mehr Lust auf Football habe als auf andere Sportarten, wie zum Beispiel, Motorsport habe ich schon Lust, aber die Formel 1, Carsten, habe ich gerade gesehen, als ich geguckt habe, ob es noch irgendwelche News gibt. Da ist was passiert, die fahren dieses Rennwochenende in Australien. Und beim freien Training hat der Williams-Pilot Alex Albon seinen Wagen beschädigt und so sehr, dass sie eigentlich das Chassis bearbeiten müssten. Sie haben aber keine Ersatzteile dafür, was auch schon sehr professionell ist. Bedeutet, der kann das ganze Wochenende nicht mehr teilnehmen. Aber anstatt ihn rauszunehmen, zu sagen, yo, du hast dein Auto selber kaputt gemacht, wir haben keine Ersatzteile, sagen sie seinem Teamkollegen, der jünger und auch wahrscheinlich nicht besser ist, Logan Sargent, Kollege, du musst dein Auto jetzt an deinem Teamkollegen Alex Albon abgeben, damit der fahren kann. Und du, der keinen Fehler gemacht hat, aber halt der Jüngere ist und nicht so gut ist, du bist raus. So, da kriegt man auch direkt Bock aufs Rennen. Deswegen, kurz das habe ich schon mitbekommen, fand ich eine coole Geschichte. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles besprochen.
Apropos junger Mann, wir haben noch was, wir haben noch eine Sprachnachricht. Denn wir haben ja das Jets-Team-Special fertig gemacht. Beste Grüße gehen raus an Gangrene Germany und alle, die Danke gesagt haben. Und wir haben ja aufgefordert, schickt uns Sprachnachrichten. Und wir wollten auslosen, du kennst uns, wir haben alles gemacht. Wir haben eine Salatschüssel, gut, es war wirklich eine Salatschüssel. Wir haben alle verbleibenden 17 Teams auf Zettel geschrieben. Aber mitten im Gespräch haben wir uns mehr oder minder an Warren Sapp erinnert und wir haben uns ein bisschen verliebt. Und dementsprechend wissen wir jetzt, dass diese Sprachnachricht, die eigentlich auf einem Loszettel stand, gewonnen hat. Ich drücke mal auf Play.
Hallo Carsten. Hallo Hedderbert. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Team-Special über meine Buccaneers machen würdet. Natürlich, ich bin Buccaneers-Fan, aber wenn ihr mal nicht so einen Bock habt auf so eine lange Folge. Da gibt es so ein Team, was erst 1976 gegründet wurde, was noch nicht so eine lange Geschichte hat und am Anfang eine schlechte Geschichte hatte, beziehungsweise erfolglose, aber auch zwei Super Bowl-Siege. Go Bucks!
Ja, Lenny, und du kriegst dein Tampa Bay Buccaneers Special. Einziges Problem ist, es ist zwar erst 1976 gegründet worden, was bedeutet, Es sind fast 50 Jahre, aber wir haben Gruden, wir haben John Lynch, wir haben Warren Sapp, wir haben eine Nuller-Saison mit null Siegen, wir haben Diskussionen, wir haben Schmiergeld, wir haben, also da fällt mir jetzt schon mehr ein als 3 Stunden. Das wird garantiert auch wieder 4,5 Stunden. Aber ich freue mich drauf. Also in knapp 2 Wochen oder 3 Wochen ist es soweit. Ich bin schon in die Recherche gegangen und deswegen kann ich dir nur sagen, Lenny, alleine die O-Töne, alleine die Aussagen von Gruden zu Warren Sapp und Warren Sapp zu Gruden, können wir eine 2-Stunden-Folge machen. Das wird so unterhaltsam, das kannst du dir nicht vorstellen. Freue ich mich richtig drauf. Damit ist es jetzt raus. Die Katze ist raus aus dem Sack. Miau. Ich mache heute Geräusche, verstehst du? Ich bin der aus dem Kulisse kennen. Rottetung, Rottetung. Pferd kann ich auch. Soll ich nochmal Pferd?
Mach gerne, ey.
So, Pferd. Jolly Jumper. Deswegen machen wir Buccaneers. Nicht Pferde, sondern Piraten.
Ja. Also ich dachte, Cannabis-Legalisierung kommt noch, aber scheinbar ist er schon längst legalisiert worden. Okay, alles klar.
Warte mal, ich gucke nochmal in meine Tastasse. Der Tee, der war heute besonders lecker. Ich weiß nicht, was das war für ein Honig.
Vielleicht grüner Rauch im Bundestag und Nähe Hamburg.
Diggi. Runde Ding. Ey, ohne Scheiß, ich habe jetzt irgendwie echt Bock auf Geräusche machen.
Warte, wir machen Folgendes. Das war unsere Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß jetzt auch, welche Art von Tee Carsten Spengemann vorhin getrunken hat. Und deswegen werden heute die letzten Worte nicht von mir kommen, sondern von eurem Hengst Carsten Spengemann.
Yo. Shizzle to the dizzle. Mehr sage ich dazu nicht. Und tschüss.
Also pass auf.
Let's all sing Pop Goes the Weasel.
Es ist soweit.
Let's ride.
Pille für den Mann.
Feuchtstiefelagen.
In der Haut.